Sag ihnen, das genügt nicht. Wir ziehen uns nicht zurück, wir halten uns an die Regeln. Wir verfolgen den Feind, wir geben nicht auf. Wir leben für den einen, wir sterben für den einen.
Ja, Sir. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Grauen Rat, dem deutschsprachigen Babylon 5 Podcast, der aus Mangel an neuem Material und weil wir immer noch auf das Reboot warten, einfach nochmal das bespricht, was schon die andere Crew letztes Mal besprochen hat, nämlich Legenden der Ranger. Ja, und ganz ehrlich, das kann...
Besprecht den gleichen Film nochmal!
Den gleichen Film nochmal und Zeitverschwendung ist unser Ding und wenn es um Legenden geht, dann fällt mir nur ein Name ein, Alex, hallo.
Ja, hallo Gregor. Ja, sehr schön, hier mit dir wieder mal in einen kleinen Plausch verfallen zu dürfen. Ja, wir machen ja hier heute unsere, wir sind mal wieder die B-Crew. Ja. Das kennen wir schon aus anderen Podcasts.
Genau. Aber eines Tages, Alex, eines Tages schaffen wir es, dann sind wir auch da, wo die anderen sind. Es wäre ein bisschen voll geworden, glaube ich, wenn wir das zu 5 oder 6 sogar besprochen hätten.
Ja, deshalb, ja, absolut.
Und wir waren dann doch, oder zumindest ich war dann doch ein bisschen überrascht, weil der Bewertung dieses Films, und dann dachte ich mir, komm, ne, wen finde ich, der auch kein Problem damit hat, Zeitverschwendung zu machen, etwas nochmal zu besprechen, und da hast du dich ja quasi aufgedrängt.
Unbedingt. Ich habe nur Zeitverschwendung gehört und habe gesagt, ich bin dabei.
Da hast du gesagt, ich bin schon im Mumble. Genau, denn wir besprechen die Legenden der Rangers, The Legend of the Rangers, in den USA am 19. Januar 2002 rausgekommen, bei uns im Rahmen der DVD Superbox, die ich meinen eigen nennen kann, im November 2005 veröffentlicht. Geschrieben hat es JMS höchstpersönlich und Mike Vijar. Hat Regie geführt und es gibt tatsächlich eine D5-Wertung zumindest von 6. Von 6?
6?
6 schlecht, ne? 6 schlecht.
6 ist, ja, maximal durchschnittlich.
Ja, und eine P5, ja, die entweder 0 bedeutet, weil keiner abgestimmt hat, oder 0 ist. Aber ich vermute, es hat da einfach keiner abgestimmt. Also
vermutlich.
Die Bewertungen waren tatsächlich etwas mittelmäßig. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, hab diesen Film, also ich hab den erst gesehen, im Rahmen dieser Superbox, als ich die mir vor, ich glaube, 2014 oder 15 gekauft habe, hab den gesehen und hab den so als, ist kacke und so, ne, ist nicht gut abgelegt, und war dann jetzt auch so ein bisschen überrascht, dass so ein paar positive Stimmen mir so entgegenflogen, und hab den jetzt halt deshalb nochmal geguckt und war dann doch überrascht. Und du hast ihn ja jetzt zum ersten Mal gesehen, ne?
Ich habe ihn wie alles ja immer jetzt quasi für unsere Besprechung zum ersten Mal gesehen und hab aber auch schon bei meiner Internetrecherche nebenbei schon rausgehört, dass da viele Fans auch damals zu der Zeit nicht ganz so angetan waren davon. Viele Kritikpunkte, die ich da so gelesen habe, haben mich ein bisschen schmunzeln lassen, weil es so die typischen Fandom-Kritikpunkte sind, wenn da nach ein paar Jahren nochmal irgendwie was Neues kommt und das irgendwelche Sachen, wenn auch nur im Detail, anders macht.
Ja, und Anfang...
Da haben sich viele Leute dran gestoßen.
Ja, genau. Und Anfang der 2000er Jahre war ja sowieso eine schwierige Zeit für Sci-Fi. Ja, ja. Weißt du, die goldene Zeit war vorbei. Es lief noch Farscape, aber das lief ja aus den 90ern raus. Zählt da nicht halt. Ne?
Ja, ja.
Tatsächlich, da war also... und dann ist es der Sci-Fi-Sender und so. Also, Legenden der Ranger war geplant als ein Pilotfilm. Und das merkt man halt an allen Ecken und Enden.
Ja, das merkt man vor allen Dingen, es hat ja eigentlich auch einen Folgentitel, es heißt nämlich, wir sehen auch die Einblendung tatsächlich, ich glaube nach dem Intro, To Live and Die in Starlight war nämlich eigentlich der Titel dieser, ja, quasi Doppelfolge dieses Piloten.
Genau, ja. Tatsächlich, ja. Und es ist damals vom Sci-Fi-Sender geplant gewesen, und bei der Ausstrahlung gab es da irgendwie so ein East Coast-West Coast-Ding, weißt du? Irgendwie so ein Football-Spiel auf der Westküste oder Ostküste, ich verwechsel das immer.
Ja. Die hatten irgendwelche Playoffs, und ich meine auch, die an der Ostküste ist es unglaublich schlauerweise irgendwie parallel zu den Playoff-Spiel gesendet worden und hatte deswegen miserable Einschaltquoten. An der Westküste hingegen waren die Einschaltquoten eigentlich sogar höher als das, was man vorher erwartet hatte. Das heißt, wenn hier nicht dieses Timing-Problem gewesen wäre, dann hätte man es vielleicht nicht eingestampft, weil man hat es tatsächlich dann wegen der unter der Erwartung zurückgebliebenen Einschaltquoten nicht zu einer Serie fortgeführt. Mhm. Und was ich persönlich schade finde.
Ja, tatsächlich. Um das, schon mal zu das kann ich auch sagen. Jetzt würde ich auch gern die Serie sehen. Oder hätte sie gerne gesehen, tatsächlich. Ist interessant, ne? Weil wir haben ja den Graurat-Geburtstag vor einigen Tagen im Discord so ein bisschen begangen. Und haben da auch so rumgefragt, wie das so ankam. Und da war überwiegend durchaus, positiv, durchaus. Und ich hatte das immer so verordnet, dass das wirklich total nicht gemocht würde, dieser Film. Wie gesagt, weil es ja auch meine Wahrnehmung war, aber ich glaube, ich habe das auch eher aus so einer, Anti-Haltung mit einem Auge damals gesehen und irgendwie, es gibt ein paar Dinge, die mich auch wirklich aufregen an dem Film, da komme ich noch zu.
Ja,
aber das habe ich vielleicht
auf jeden Fall. Ja, der hat auf jeden Fall seine Probleme, das, da werden wir noch im Detail, glaube ich, drüber sprechen, welche das auch so genau sind, aber ich weiß nicht, vielleicht war die Stimmung auch damals, dass man einfach gesagt hat, nach Crusade war man ein bisschen verhärmt und hat gesagt, too little, too late.
Ja, oder wir sind einfach so, ich weiß nicht. Oder ist es so wie Archer Price, weißt du, da war einfach die Zeit um von Star Trek und da war jetzt vielleicht hier auch bei Babylon 5, aber wie gesagt, wenn diese Playoffs nur nicht gewesen wären, verdammt, und die waren auch mit, die waren auch gerüchteweise sehr erfolgreich für Playoffs. Ne, das will schon bei denen was heißen. Tja, Alex, willst du uns ein bisschen was zur Story kredenzen vielleicht?
Ja, kann ich eigentlich gerne machen. Also im Groben geht es darum, dass wir eine Truppe von Rangern haben. Ich möchte übrigens nochmal drauf zu sprechen kommen, dass es eigentlich interessant ist, dass der Film im Deutschen nicht Legende der Rangers heißt, weil ich glaube, in der deutschen Synchronfassung wird eigentlich der Plural von Ranger immer mit Rangers gesetzt, was ich relativ wenig elegant finde. Dafür wird aber im Titel wird's Legende der Ranger. Ich hätte es ganz schön gefunden, wenn man das auch so in der... Naja, egal. Es geht um Folgendes. Also diese Ranger sind unterwegs um in zwei Schiffen tatsächlich. Einmal unsere Hauptcrew, kann man quasi sagen, auf so einem kleinen alten Raumschiff. Und die sind eigentlich nur Begleiter eines großen, neuen, schicken Raumschiffs namens Valen, das eine Gruppe von Botschaftern zu einer archäologischen Ausgrabung quasi hinbringen soll, wo die sich besprechen und sich wahrscheinlich da auch was angucken sollen. Das Ganze klappt nicht so ganz gut, weil sie werden nämlich da angegriffen von fremden Schiffen, um die es eigentlich auch ein bisschen ging bei dieser Besprechung. Und werden das große Schiff, die Valen, wird aus dem Raum gepustet. Die Botschafter kann man gerade noch retten und dann ist so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel. Man muss vor diesen fremden, bösen Schiffen fliehen, sich verstecken und am Ende sie ein bisschen austricksen, um die Botschafter heil wieder zurück durch das Sprungtor nach Hause zu bringen.
Eigentlich eine sehr dünne Story für so einen Film, ne?
Aber es ist ein Pilotfilm.
Ja,
ne? Da will man natürlich auch irgendwie Raum ein bisschen haben, um die Charaktere vorzustellen. Das funktioniert hier mal mehr, mal weniger gut. Aber ich verzeihe in dem Pilotfilm grundsätzlich eine dünne Handlung.
Ich glaube, das ist auch ein Grund, weil mir das jetzt klar ist, dass es ein Pilotfilm ist. Ich glaube, damals, wo ich ihn gesehen habe, habe ich gedacht, das ist auch so ein alleinstehender Film in der Box.
Genau.
Und dafür als alleinstehender
dafür ist
Film,
es dünn.
Als alleinstehender Film wäre der auch, würde ich den auch deutlich schlechter bewerten.
Ne? Ja, ja,
tatsächlich. Ja.
Das stimmt.
Ja, wir starten ja im Prinzip mit dem Wolf 359 der Ranger. Im Prinzip nämlich das Schiff, die Infali, die jagen die Raiders, machen mal wieder mobil. Bei Arbeit, Spaß und Spiel.
Ja.
Und die werden von der Infali gejagt, einem Schiff voller Ranger. Und bei der Jagd wird dieses Schiff schwer beschädigt und der Captain wird auch so verletzt, dass er nicht mehr das Kommando innehaben kann und unsere Hauptfigur David Martell muss das Kommando übernehmen. Und ich muss schon sagen, da fängt schon an, dieses sklavische "We live for the one, we die for the one", ne, was wir sehr häufig hören. Und das ist eine der Sachen, die ich sehr unangenehm finde, obwohl ich diesen Spruch
sehr häufig höre ich das.
Ich fand das bei den Rangers ja, wenn das Cole und so gesagt hat, da fand ich das irgendwie, hatte das irgendwie eine Gravitas, eine Schwere, irgendwie eine Bedeutung, aber hier wird es zu so eine Art militärischem Mantra für ein Selbstmordkommando.
Ja. Ja. Es ist vor allen Dingen so absolut dogmatisch hier in diesem Film behandelt. Also das ist wirklich, es geht gar nicht mehr darum, also das, was der Hauptcharakter hier, der gute David, ja auch dann bei dem Rückzug sagt, wir leben für den einen, wir sterben für den einen, aber wir sterben jetzt nicht irgendwie aus Blödheit.
Richtig.
Das war eigentlich früher immer Programm und irgendwie wird uns in dem ganzen Film suggeriert, dass eigentlich das Credo der Ranger hier ist irgendwie, wir sterben um des Sterbens willen, weil das ist eine gute Sache hier für in Valens Namen oder so zu sterben und dann ist alles geritzt.
Ja,
das war in bisher in Babylon 5 Nein. eigentlich nicht das Ding.
Nein.
Die haben sich nicht wie die Lemminge irgendwie die Klippe runtergeworfen, nur weil es für die richtige Sache war.
Und das ist wirklich eine unangenehme Sache. Das wäre so, wie wenn du immer auf der Arbeit mantramäßig immer, wenn die Pause ist, Leute, wir gehen jetzt zur Pause, aber denk dran, wir leben für den einen und wir sterben für den. So immer als, und das ist so, es hat einfach wirklich so, es ist so ein Mantra für Selbstmordkommando halt, ne? Ja. Und alles bei uns ist eine Selbstmordmission. Ich musste so an Zapp Brannigan und Futurama denken, ne? Ist das eine Selbstmordmission? Alles unter meinem Kommando ist eine Selbstmordmission. Nein.
Es wird ja im Verlauf, wird es ja noch aufgegriffen. Also der gute Jacquard später, der thematisiert das ja auch noch ganz gut und legt da so ein bisschen den Finger drauf, was ich ganz gut fand. Ja. Man ist da irgendwie zumindest sich der Sache bewusst, aber es ist trotzdem irgendwie fragwürdig, warum man so diesen Bruch zur Originalserie hat und die Ranger da in gewisser Weise doch völlig anders charakterisiert.
Ja, richtig.
Charakterisiert. Mein Gott, ich kann nicht sprechen.
Ja, ja. Ja, als dann der gute Martell das Kommando übernimmt, befiehlt er ja diesen Rückzug, weil man hat keine Waffen mehr und nur geringe Antriebskräfte. Und wenn man, ne, es wäre wirklich ein Selbstmordkommando. Es wird zwar boykottiert von einem Teil der Crew, die dann sagt, was, wir ziehen uns nicht zurück. Das wird uns gleich auch noch im Intro-Song übrigens auch nochmal erklärt. Aber ne, Captain entscheidet das. Interessant ist, dass er eigentlich fast seine ganze Crew, die er später hat, mit der er auf die Liandra später geht, auf der Infili, die ist eigentlich schon mit an Bord. Er ist da die Nummer 1, ne? Mhm. Er ist eigentlich wie Cisco tatsächlich ein bisschen. Es ist eigentlich wirklich diese Wolf 359, der Captain und so. Nur, ne? Der wird sofort, er kann nur noch das Selbstmord, den Selbstmordbefehl geben und wird dann zu Boden geworfen. Halt, ne? Ja, und dann wird, wie gesagt, der unter, ja, man kann sagen, noch unter ein bisschen Protesten von einem Imbari findet dann halt dieser Rückzug statt, der dann in ein, ehrlich gesagt, ganz cooles Intro übergeht. Vielleicht sage ich das aber auch nach Crusade. Bewusst nur.
Tatsächlich, also ich habe schon während der Schlacht am Anfang, habe ich schon gedacht, so, oh, die CGI, die hat sich um einiges gemacht. Ich hatte ich bin ja noch wirklich aus, mit dem Kopf aus, kommt man jetzt noch aus Crusade und ist noch wirklich diese wirklich unterirdische CGI gewohnt und das hier ist um Welten besser. Ja. Das ist, würde ich sagen, für das Jahr 2002 ist das durchaus zeitgemäß gut und ist hübsch anzusehen,
richtig.
Was wir hier kriegen. Und wir sehen dann ja im Intro sehen wir diverse Zusammenschnitte und das Intro gefällt mir sowohl optisch, muss ich sagen, als auch, dass mir die Musik eigentlich recht gut gefällt. Auch das wieder, das kann man eigentlich grundsätzlich zu diesem, also ich möchte es jetzt eigentlich auch immer Pilotfilm nennen, weil das ist es letzten Endes. Und ich möchte sagen, dieser Pilotfilm ist in so ziemlich allen Gesichtspunkten um Welten besser als Crusade es war.
Ja, offensichtlich war es eine gute Idee, dass TNT da nicht am Set war. Ja, nee, es ist wirklich so. Also die Musik hat wirklich ein Babylon 5-Flair vom Intro, finde ich. Auch in der ganzen Folge hatte ich das Gefühl. Und auch der Text, der gesagt wird, da wird halt noch, wir sind die Ranger, ne? Ja. Wenn wir auf einer Brücke stehen, da kommt keiner vorbei. Aus dem Grund werden wir selten dazu benutzt, einfach nur an Brücken zu stehen, weil ja keiner vorbeikommt. Weißt du, ist das nicht, widerspricht das nicht dem Sinn eigentlich einer Brücke? Es sei denn, ein Ranger steht auf selbiger. Dann hätte man sie auch sein lassen können. Nein, das soll halt nochmal verdeutlichen. Wir weichen nicht zurück, ne? An uns kommt hier nichts vorbei und so. Wir stehen wie ein hier, we hold the line und so. Und dann wird es auch nochmal boykottiert mit live for the one, die for the one halt, ne?
Es ist alles relativ militärisch angehaucht. Ja. Also die Ranger werden hier sehr viel militärischer porträtiert, als wir das bisher gewohnt waren. Finde ich, schlägt sich auch ein bisschen in der Musik. Also die Musik ist auch so ein bisschen, ich würde fast sagen, militärisch zackig.
Genau.
Aber wie gesagt, nachdem wir aus Crusade kommen, ist das kann das nur eine Verbesserung sein.
Ja. Dann kommt aber eine weitere Änderung. Wir sind nämlich nach dem Intro auf Mimba und Mimba wird sehr düster, sehr technisiert gezeichnet. Und das widerspricht sehr dem, wie wir Mimba kennengelernt haben in der ganzen Serie bisher. Und das gefällt mir auch nicht, ehrlich gesagt.
Ja, aber ich, ganz ehrlich, also wir sehen erstmal den Planeten von außen, da ist er ja irgendwie schön blau und mein Gott, dann sehen wir halt mal eine andere Ecke von Minba, weißt du, das
die
ist...
Die dunkle Gegend.
Ja. Das ist halt, das eine Mal gucke ich in die Lüneburger Heide und das andere Mal gucke ich, was weiß ich, nach Detroit oder Los Angeles oder sowas. Da sehe ich auch eine unterschiedliche Landschaft und unterschiedliche Stadtstrukturen. Das ist vielleicht halt mal eine Minbari-Großstadt, die wir so noch nicht gesehen haben, so im Halbdunkeln.
Mehr so dem
kann man sich dran stören? Ich finde es ein bisschen, ich habe das auch als wirklich, als einen der großen Kritikpunkte überall wieder in so Reviews, die ich mir dann mal so durchgelesen habe, gelesen und muss sagen, mein Gott, das sehen wir hier jetzt mal
ein paar
hier für zwei Sekunden,
es ist nicht oft.
Später noch zweimal und dann, das spielt ja auch keine Rolle.
Es ist,
das sind so diese, das ist das, was ich vorhin meinte mit dieser typischen Fandom-Kritik, wenn irgendwie im Nachhinein irgendwas geändert oder geredconnt wird.
Es ist nur einfach so, so das, wie es da dargestellt ist. Es sieht halt ein bisschen nach zeitgenössischem Star Wars aus, aber nicht so wie, es entspricht so gar nicht dem Look and Feel, wie wir Mimba bisher gesehen haben.
Das stimmt.
Das macht mich so ein bisschen, aber du kannst sagen, vielleicht ist das auch die, vielleicht ist das auch so der Teil, der eher so auf der Seite der Schatten gewesen ist von mir. Also einige von uns fanden die Schatten gar nicht so doof. Ne? Nein, aber
also es wirkt definitiv dystopischer, als wir das bisher von Mimba gewohnt sind. Das ist das auf jeden Fall.
Aber es ist auch jetzt auch wirklich, da hast du recht, nicht so wild, weil wir sehen es ja nur ein paar Sekunden und sind ja dann gleich in diesem Holoraum, wo auch, und da fängt es schon an, die Liebe, die sie entgegenschlägt. Wir sehen Andreas Katsoulas JK, der dann hinten die Szenerie betritt, und wir sehen ja dieses, dass man im Weltraum stehen kann und sich quasi eine Schlacht ansehen kann, und da wird dann JK halt berichtet, dass es da einen neuen Gegner gibt, dass es da Videoaufnahmen gibt, und wir sehen diese neuen Schiffsmodelle. Und aber man weiß nichts darüber. Auch die Mimbari wissen darüber offensichtlich nichts. Ein bisschen naiv fand ich so dieses, wir kamen ja immer so freundschaftlich, also unsere, von der Optik her, also dieser ganze Krieg gegen die Menschen, das wird ja auch von JK so ein bisschen boykottiert mit,
die haben das auch, war nur ein albernes Gerücht.
Ja, die haben das vielleicht auch ein bisschen komisch gefunden, wie ihr ausgesehen habt, als ihr dann plötzlich aufgetaucht seid. Also das ist schon so ein bisschen witzig, fand ich da auch nochmal die Darstellung, wo gesagt wurde, hier übrigens, das ist die letzte Übertragung dieses Raumschiffs. Wieso die letzte? Und dann siehst du halt, wie dieser Schuss auf die Kamera ging. Also JK ist Gold tatsächlich in dieser Szene.
Tatsächlich, man muss auch wirklich sagen, ich kann nicht aufhören, Crusade zu dissen. wenn ich mir es aussuchen kann, dann möchte ich aus der Mutterserie lieber JK so als Gastcharakter mit in eine neue Serie nehmen, als zum Beispiel Lockley.
Ja, tatsächlich. Ja, auf jeden Fall wird ihm ja gesagt, er soll sich mal so ein bisschen umhören. Er wäre ja bekannt dafür, er hat einen guten Ruf und er gibt nicht auf und pipapo. Und da wird ihm ja auch noch gesagt, denk immer dran, alle Türen, die hier verschlossen sind, stehen dir offen. Wo ich mich gefragt habe, was dieser Satz eigentlich bedeuten soll, weil er soll ja nicht auf Mimba forschen. Weißt du?
Ja.
Also, wir schicken dich auf
irgendein... Der Satz wird noch gebraucht.
Ja, der wird noch gebraucht, aber eigentlich, das ist ja, wir schicken dich da raus, in dieses große Universum, in dieses feindliche, böse Universum. Für dich gibt es aber keine Grenzen. Du kannst da überall reingehen. Und das wird für die Leute okay sein? Ich gehe davon aus. Also, es ist schon so ein bisschen, auch das setzt dieses Selbstmordkommando-Ding so ein bisschen durch halt, ne?
Ja.
Und dann wird dann gesagt, so, und während du dich jetzt auf den Weg machst, ich muss mal kurz zum Rat. Wir haben da einen Ranger, der zurückbekommen ist, und den müssen wir wahrscheinlich entlassen und auspeitschen und rauswerfen, denn der hat ein furchtbares Verbrechen begangen, und JK sagt, mein Gott, was hat der Mann denn gemacht? Und er sagt, er hat überlebt.
Und JK ist auch wieder sehr cool, weil er dann so, ach, guck mal an, ich wusste gar nicht, dass das ein Verbrechen ist bisher.
Es ist so toll, Andreas Katsoulas als JK zu sehen, oder? Es ist
absolut.
Einfach pure Liebe für diesen Mann.
Ja, ich war in jeder Szene, in der JK mit auftaucht, war ich eigentlich sehr glücklich.
Und egal, was er sagt, man könnte das sich einfach, man könnte sich die Sätze einrahmen, oder?
Ja,
das ist wirklich so. Währenddessen ist ja Martell, der sitzt jetzt im örtlichen Dojo, bei Cobra Mimbari. Im Hintergrund wird trainiert, und dann lernen wir ja auch seinen besten, man kann sagen, das ist sein bester Freund, der Dulan, könnte man sagen, genau, der sagt, Mensch, du wartest.
Die haben auf jeden Fall eine sehr tief verbundene Kumpelhaftigkeit. Das geht halt drüber hinaus, über diese reine Offiziersbeziehung. Die sind schon irgendwie
Freunde.
Man hat den Eindruck, die sind sich irgendwie auch recht nah.
Ja, und er sagt, wartest noch auf dein Urteil und so, und solange musst du hier, du weißt ja, wir kennen es von Linier, einfache Tätigkeit beruhigt den Geist, und deshalb muss er da irgendwie den Kämpfern Wasser liefern. Einer der Kämpfer ist der Tanir, der sich als schon der böse Mimbari so ein bisschen darstellt, der arrogante Mimbari, ne?
Ja, der Arschige, der so eine typische Mimbari-Arschigkeit,
Der ihm erstmal vorwirft, ihm und dem Rest der Hälfte des Raumes, ist ja eigentlich doof, dass ihr noch lebt. Ne? Da bist du auch, sofort springen sie auch alle ja Martell bei, und sagen, er hat die richtige Entscheidung getroffen, das wäre ein Selbstmordkommando gewesen und pipapo und hätte doch nichts gebracht, aber hey, ihr könnt das, ihr seid einfach, und da wird von Tanir ja eher so ein bisschen boykottiert, ihr habt das alle, ihr seid eigentlich nicht wirklich Ranger, ihr habt das nicht verstanden, denn wir müssen noch sterben für den einen.
Ja. Aber die Dynamik ist hier schon ganz ganz nett. Das wird ja auch später nochmal thematisiert, dass der gute David eben, der ist so der Anführertyp. Und die Leute, er kann bei seinen Leuten Loyalität quasi inspirieren.
Ja, total.
Und das merkt man hier in der Szene auch schon sehr gut.
Total. Die stehen ja auch sofort auf und ringen sich um ihn und so und alles.
Und trotzdem, wenn er halt sagt, so, nee, Leute, lasst mal gut sein, dann merkt man, er hat dann da auch die Autorität. Das wird hier schon so ein bisschen etabliert. etabliert.
Ich habe mir mit dem Martell am Anfang ein bisschen schwer getan, finde aber, dass der im Laufe dieser Pilotfolge absolut an Charakter gewinnt.
Ja? Mhm. Also, ja, ich finde auch. Ja. Also er ist schon so ein bisschen, er ist ja auch noch relativ jung,
ja.
Und man hat am Anfang vielleicht so ein bisschen Probleme, ihm so diese Anführerrolle abzukaufen, aber ich finde, er macht sich tatsächlich.
Ja, ja, und er reagiert auf uns auf Twitter. Das muss man auch dazu sagen.
Ja, das kommt auch noch hinzu.
Das können nicht so viele. Ja, auf jeden Fall. Das ist so geil eigentlich, ne? Auf jeden Fall gibt es ja dann auch diesen kleinen Kampf zwischen ihm und Tanir. Er hat ja Tanir vorher noch gesagt, dass er immer so seine rechte Seite nicht deckt und so. Und dann geht es ja, man sieht ja schon förmlich, dass dieser Kampf dann kommt und die beiden kämpfen gegeneinander und zeigen, was sie sich mit ihren Stöcken können und hauen aufeinander ein. Und es gelingt ihm auch, Tanir auf den Boden zu bekommen. Es zeigt halt, dass er auch ein guter Kämpfer ist und dass er ein Kämpferherz hat und so. Und
ne,
der ist eigentlich schon gut. Da wird aber dann, muss es halt der Kampf unterbrochen werden, weil man muss ja bald vom Grauen Rat erscheinen. Ne?
Ja. Ein Wort noch zum guten Tanir, der ist wohl, wir hatten schon mal einen Minbari namens Tanir und laut JMS soll es auch derselbe sein, er wird aber allerdings von einem anderen Schauspieler gespielt und es gibt auch sonst, glaube ich, keine Bezüge auf den früheren Auftritt, das ist irgendwie, ja, es soll derselbe sein, aber es spielt keine Rolle.
Ja, ja. Dann gibt es noch eine Szene, nämlich Martell ist ja dann auf diesem Balkon, ne, und guckt dann auf ein Raumschiff, was landet, und da lernen wir seine andere Crewmitglied, die Sarah Central heißt sie, glaube ich. Ne? Mit den Namen tue ich mir schwer tatsächlich ein bisschen.
Ja, ich auch.
Ja.
Ich habe mir die auch nicht wirklich gut merken können. Sarah Cantrell, ja.
Genau, ja, die gucken dann auf ein Schiff, was da landet, was unfassbar hässlich aussieht. Grüner Klotz, habe ich es nur aufgeschrieben.
Ja.
Und da wird gesagt, das ist der, für den wir sterben. Also, das ist das Schiff, was nach dem benannt ist, für den wir sterben. Und wird dann auch noch so ein bisschen, was ich sehr witzig finde, gesagt, es ist hässlich, aber TNT wollte, dass es so aussieht. Nein, nein.
Nein, das hat JMS tatsächlich nicht gesagt, aber JMS hat sich geäußert und hat gesagt, das ist mit Absicht, dass das Ding hässlich ist, weil das soll quasi darstellen, dass das einfach so ein Kompromissding ist.
Ja.
Naja, das ist eher politisch motiviert, dass man da irgendwie Designelemente auch irgendwie, das spiegelt sich in dem Design wieder, dass man da Dinge zusammengeworfen hat. Keiner ist irgendwie so richtig glücklich mit dem Ding, aber es tut halt irgendwie, was es soll. Es fällt nicht auseinander und damit ist man quasi schon zufrieden, dass man irgendwie unterschiedliche Ansichten unter eine Haube geschmissen hat, und das ist so ein bisschen sinnbildlich vielleicht auch zu verstehen.
Genau, der Kompromiss halt.
Ja,
ne? Ja, aber genau. Geister, also was hat er auch in diesem gezwungenen Crusade-Pilotfilm, den er machen musste, eingeführt, wo er dann so der eigentlich nicht gedreht werden sollte, den er aber aufgrund Druck des Senders machen musste, wo es da diesen Satz gibt, ja, wir mussten ein paar Kompromisse eingeben, um die Show zum Fliegen zu kriegen. Also, die meinten den einen Satz, aber es ist auch so ein schöner Meta-Gag. Auf jeden Fall hatte Martell sich halt gehofft, also hatte gehofft, dass er der Captain dieses Schiffes wird, und das wird er jetzt wohl nicht, und es wird halt der Tanir werden, aber man versichert ihm ja noch, ja, du wärst eigentlich dran gewesen, aber ist alles so unfair. Witzig fand ich, dass wir im Hintergrund die Szenen sehen, wo die Minbari sich immer noch vor dieser Wand prügeln.
Ne, ja.
Das ist so das neue Kaminfeuer. Weißt du, zwei Minbari, die sich im Hintergrund mit Stöckern bekämpfen. Ja, da versichert sie ihm aber auch nochmal ihre Loyalität zu ihm, und dass das alles so unfair ist und er das Richtige gemacht hat im Prinzip halt.
Ja.
Ne?
Ja.
Da wird noch dieses kleine Schiff irgendwie, ich glaube, da sehen wir auch schon die Liandra. Ne?
Genau, wir sehen die Liandra,
genau.
Das Schiff, was sie dann später bemannen. Und da muss ich sagen, das ist wirklich im Kontrast, also uns wird ja hier verkauft, das ist so das olle, abgeranzte Schiff, das eigentlich keiner haben will. Und ich muss sagen, also so rein von der Optik hier, von dem Design, finde ich dieses Schiff, das ist ein niedliches kleines Schiffchen, das finde ich eigentlich ganz nett. Also ich finde das schnittig, hat irgendwie was Sympathisches.
Ja, mich hat auch im ersten Moment, habe ich so gedacht, das wird uns ja so als ein 20 Jahre altes Minbari-Schiff verkauft, aber auch entspricht auch so gar nicht dem Design, was wir bis zu dem Zeitpunkt so von Minbari-Schiffen, aber es kann ja auch was anderes, Aufklärer oder so, ne?
Aber JMS hat gesagt, JMS hat gesagt, es ist ja eigentlich auch ein Ranger-Schiff. Es ist nicht direkt unbedingt ein Minbari-Schiff, und die Ranger, die haben dann nochmal so ein bisschen andere Designsprache als die Minbari-Hauptflotte. Und deswegen sieht das einfach, auch wenn es ein altes Schiff ist, sieht das nochmal anders aus als das, was wir von den Minbari bisher gewohnt waren.
Auf jeden Fall ist es ein Glücksschiff. Ich glaube, da wird ja auch schon gesagt, dass es irgendwie eine Woche im Weltraum getrieben hat und die ganze Crew tot / verschwunden sein soll.
Passiert.
Da musste ich ein bisschen lachen, als Martell dann wegging, weil er zum Rat musste, dass dann Jakar sinister an der Hecke stand und das Gespräch belauscht hat. Das ist so ein Stilmittel, das würde man heute, glaube ich, nie mehr machen, oder?
Ja, aber warum denn nicht? Für Jakar steht keine Tür, bleibt keine Tür geschlossen.
Ja, das muss man ja ausnutzen. Ja, ist ein guter Punkt. Schön ist dann die Szene, wo sie sich beim Rat treffen, wo Durane dazukommt und Martell sagt, ich stelle mich hier an deine Seite und so. Offensichtlich müssen die anderen ja alle schon im Dunkeln gestanden haben, während die sich da unterhalten in dem Lichtkegel. Weißt du? Hey, ja. und ich fand da Martell recht witzig, dass er sagt, ja, aber überleg mal, wenn du jetzt nicht auf meiner Seite stehst und ich hier rausfliege, dann kriegst du ja mein Zimmer und ich habe die bessere Aussicht.
Oh, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
Stimmt. Aber ich fand es so witzig, weil die anderen ja schon da gestanden haben müssen. Ja, und dann gehen die bekannten Lichtkegel an, wo der graue Rat / nicht wir. Also wir sitzen mehr, als dass wir stehen, weißt du? Oder haben einen sitzen. Ja. Weißt du? Und da geht halt die.
Und wir haben auch keine Hose an, wobei weiß man bei denen auch nicht, die haben ja nur eine Robe drüber. Vielleicht haben die.
Sag ja, alle Hosen los. Ja, und dann steht da der Rat und wie immer spricht halt nur einer und es gibt halt die Vorwürfe, ne, dass er nicht gestorben ist und ne, dass die da feige den Rückzug angetreten haben und auch das das von Dulan, der sagt, wenn ihr ihn rausschmeißt, dann gehe ich auch mit und noch drei weitere irgendwie, ne? Und nein, tu das nicht, er weiß nicht, was er sagt. Also ein bisschen plakativ halt, ne? Aber
total.
Zeigt halt, dass seine Crew komplett zu ihm steht halt, ne?
Ja.
Ne? Und dass sie auch seine Entscheidung halt teilen. Und man denkt jetzt, jetzt kommt der Rauswurf, aber nein, Jakar, für den ja keine Tür zu ist, der betritt dann hinten den grauen Rat.
Hallöchen, die Tür war auf, ich dachte, ich komm mal rein.
Das ist auch so super, das ist so geil, wo er ihm dann noch sagt, ja, ihr weißt ja, ich durfte ja, für mich gibt's ja keine geschlossene Türen, hast du ja noch gesagt, völlig aus dem Kontext, bevor du mich auf meine Selbstmordmission geschickt hast. Und
ich finde das großartig, wie Jakar da so reingeschlendert kommt und dann geht er erstmal so durch den Rad so im Kreis durch, guckt dem einen unter die Kapuze, das finde ich großartig. Das
ist total super. Die Kapuze, ich glaube, der schläft. Ne? Naja. Und sagt dann, was hat er jetzt eigentlich gemacht und so, ne? Und dann sagt er, er hat gegen unser oberstes Gesetz verstoßen halt, ne? Und dann sagt er, Ranger, ne, wir leben für den einen, wir sterben für den einen. Ja, sie zitieren richtig. Und dann sagt ja Jakar sehr richtig, ja, aber es ist interessant, dass ihr die Betonung auf die zweite Hälfte des Satzes legt, nämlich das Sterben. Aber es heißt doch auch, wir leben für den einen, ne? Und das wird gar nicht so von euch so boykottiert halt, ne? Und
richtig.
Damit hat er eigentlich wäre da die Verhandlung schon vorbei. Eigentlich würde dieses Ganze, wir müssen uns nochmal zusammensetzen für eine Klausurtagung. Er hat eigentlich total recht. Ne?
Ja, natürlich. Man muss eigentlich sagen, also so weit hätte eigentlich jeder mal denken können. Da hätte jeder x-beliebige reinkommen können, hätte sagen können, Leute, ist doch vielleicht doch besser, wenn ihr lieber für den einen lebt, als zu sterben.
Ja.
Und da könnte doch, aber die Art und Weise, wie das Jakar hier rüberbringt, ist natürlich großartig.
Ja,
also Andreas Katsoulas ist wieder hier in Höchstform, möchte ich sagen.
Genau, er sagt ja auch, dass eventuell ein Einsatz jetzt bevorsteht oder auch, dass etwas da ist, wo er jetzt hingehen wird. Und das ist zum Teil auch das Gespräch, was die beiden vorher hatten und dass das schon helfen würde, wenn man den vielleicht auch losschickt. Halt, ne? Also
genau.
Er verkauft ihm das noch so ein bisschen über den Nutzen und da wird ja erstmal die Entscheidung des Rates verschoben. Und dann gibt es ja dieselbe Szene nochmal mit dem Balkon, diesmal mit Jakar und Martell, und dann sagt er, ja, man hat sich entschlossen, man gibt ihm doch nochmal eine Chance und ein Kommando, aber nicht die Valen, sondern doch nicht etwa die Lyandra. Ja, dieses Unglücksschiff, wo die ganze Crew weg ist. Vergessen
und
Sie das nicht.
Und Jakar lacht sich noch so ein bisschen ein.
Ja.
Das fand ich auch wieder sehr sympathisch.
Ich find's auch total witzig, dass er dieses und wie er ihn beim Abblenden der Szene noch so von der Seite anguckt. Das ist so großartig.
Ja.
Das ist so. Er bedankt sich ja noch bei ihm für seine Unterstützung, was ja auch richtig ist. Und er sagte, ja, wie konnten Sie denn den Rat dann aber noch? Denn das sehen wir ja nicht, wie er ihn so endgültig überzeugt hat. Ne? Und
ist richtig.
Da sagt er, ja, ist ganz einfach. Ich habe vier einfache Wahrheiten dem Rat präsentiert. Das reicht? Versuchen Sie mal eine Wahrheit im Universum zu finden. Da ist wirklich so weise, oder?
Ja, absolut. Also ich finde es sehr schön, er hat hier diesen die ganze Zeit so diesen Vibe von Weisheit gepaart mit so einem gewissen Schalk im Nacken.
Ja, ich
wie wir Jakar ja auch lieben.
Ja, ich sag ja, er ist ein bisschen Jakar-Dive. Weißt du, irgendwie. Ja,
stimmt, da ist was dran.
Ist ein bisschen, aber ich fand das so großartig, ich versuche immer eine Weisheit im Universum zu finden. Meine Superkraft, ich bin total guter Zuhörer. Versuche sowas mal zu finden in solchen Situationen. Na, auf jeden Fall sagt er hier, ne, sie kriegen dann das Kommando über die Leander und haben da auch ihre Crew können sie offensichtlich mitnehmen und ein erster Auftrag, der steht schon aus halt. Ne? Mhm, genau. Ja, und dann gibt's ja diese Inspektionsszene zwischen Dulan und Martell, wo er so erstmal hinter die Dings guckt, hinter die Abdeckung, wie sieht denn das hier aus? Versucht diese Abdeckung zuzumachen und sie geht, weißt du, wie so eine Motorhaube, dreimal nicht zu. Ja. Das ist großartig.
Ich muss auch sagen, auch da hatte ich wieder so ein bisschen Deep Space Nine Vibes zum Deep Space Nine Pilotfilm, wo auch, ich habe nicht mehr so hundertprozentig billig im Kopf, aber ich habe es irgendwie damit assoziiert, wie dann Chief O'Brien so auf der völlig desolaten Station auch irgendwie so versucht zu flicken, was gerade noch irgendwie geht. Das hat mich ein bisschen daran erinnert.
Ich mag diesen ganzen Look da drin, dass da überall die Kabel raushängen und alles. Ja. Da wird noch, da gibt's ja noch von Dulan den Hinweis mit, naja, also eigentlich sind so die Menschen, wenn man den Menschen die Farbauswahl lässt, dann gibt's für Weltraum immer nur grau, grün und schwarz. Ne? Und das ist so ein bisschen, deshalb sieht die Valen auch so aus, wie sie aussieht halt und so. Ne? Ja. Und dann trennen sie sich ja noch, aber hast du übrigens mitgekriegt, wer Captain der Valen geworden ist? Der gute Tania. Au! War es alles okay bei dir? Ja! Das ist so herrlich.
Ich mochte diese ganze Dynamik zwischen den beiden. Das war wunderschön. Und auch so dieses, man löst Probleme nicht mit Gewalt und dann ein paar Sekunden später, als dieses Display, dieses Holo-Display nicht anspringt, haut er dann selber gegen die Wand, um das zum Laufen zu kriegen und freut sich dann darüber, dass das geklappt hat. Das war ein Gag, der war total absehbar. Ich habe den kommen sehen, aber ich fand ihn trotzdem gut. Ich fand die ganze Stimmung zwischen den beiden gut.
Dulan, der uns ja schon als hochsensitiv präsentiert wurde, das wurde sogar der Graue Rat erwähnt das noch in so einem Nebensatz. Mhm. Sie sind ja bekanntlich hochsensibel. Alex, so wie du.
Ja,
hochsensibel. Total, ne, das sagt man. Bitte schickt uns unser sensibelstes Mitglied in diese Mission. Und der bekommt ja schon da so eine Vision, ne, so hört so Stimmen, so, ne, so sieht so Schemen und so. Also da merken wir, die Geistercrew, Captain Geistercrew nähert sich halt. Ne?
Ja, es wird auch mit sehr starken Nahaufnahmen auf sein Gesicht, wird sehr klaustrophobisch inszeniert, fand ich fast ein bisschen drüber.
Ja.
Aber gut, wir sehen, okay, irgendwas ist da schon los und das wird doch wohl nicht mit dieser Geschichte zusammenhängen, mit der verschollenen Crew, die nicht mehr aufgetaucht ist. Hm.
Ich sag dir, die sind einfach irgendwo, haben die sich in den Unterdecks versteckt. Down under,
Die rufen jetzt von hinter der Klappe.
Ja, das ist wohl so. Genau. Der gute Martell trainiert noch ein bisschen und wird von Tanir besucht, der sagt, ich bin der Captain der Valen und ich habe hier eine Mission, ich soll Botschafter irgendwo hin transportieren, darf aber nicht sagen, wohin, aber du sollst mich eskortieren. Da habe ich mir dich ausgesucht. Eigentlich tatsächlich scheint das wirklich so eine Form von Entschuldigung zu sein. Ne? Mhm. Er respektiert ihn offensichtlich ja noch und zumindest respektiert er die Entscheidung des Rates, ihn wieder einzusetzen.
Ja, genau.
Und er bietet ihm ja im Prinzip an, du bist jetzt mein Begleitschiff. Er hätte sich ja, obwohl der wichtigen Fracht und der ganzen Botschafter sicher auch jemand anders oder ein anderes Schiff aussuchen können und hat sich für ihn entschieden. Also es ist schon, Martell überlegt ja später, ob das eine Entschuldigung war. Ich würde es jetzt auch so interpretieren, so ein bisschen. Ne?
Ich würde auch sagen, das ist so ein bisschen den Olivenzweig reichen und doch schon. Also ich glaube, ich glaube auch wirklich diese Erklärung, die uns nachher geliefert wird, der Rat hat entschieden und er ist eben dem Rat so ergeben, dass er sagt, okay, der Rat hat das entschieden, dann ist das die richtige Entscheidung, dann habe ich vielleicht vorher das auch falsch gesehen und der ist dann voll auf der Schiene, dann das zu akzeptieren und auch auch nicht so mit einem Zähneknirschen zu akzeptieren, sondern zu sagen, gut, dann nehme ich mir den jetzt auch als meinen Begleiter mit auf diese Mission. Das wirkte eigentlich schon aufrichtig.
Ja. Auf dem Schiff, dann ist ja diese Szene mit Dulan und Martell, wo er ja auch genau fragt, ich hatte diese Begegnung mit Tanir und ist das eine Entschuldigung oder ist es einfach nur irgendwas anderes? Bei ihm könnte es beides sein. Da wird auch noch gesagt, dass die Crew noch ergänzt wird durch einen Drasi und einen Narren halt. Und da fand ich sehr auch... Das
warum kein Pak Mara?
Warum kein verdammter Pak Mara? Aber schön war, also Dulan, der sagt, der ist eigentlich ungewöhnlich, dass du dir die ausgesucht hast, weil eigentlich, und Martells Antwort ist super, finde ich. Ja, aber machen wir uns nichts vor. Wir sind hier, wir sagen alle Völker in die Ranger, aber die ganzen Crews bestehen immer nur aus Membari und Menschen. Ne? Und wir sagen immer, die anderen, die sind noch nicht so weit, aber die werden auch nie so weit sein, wenn wir denen nicht mal eine Chance geben. Und mir hat man eine Chance gegeben und ich gebe halt denen eine Chance. Und das finde ich eine tolle Botschaft, ehrlich gesagt. Ja?
Es ist eine tolle Botschaft. Es ist vielleicht ein bisschen on the nose.
Ja.
Es ist vielleicht so ein bisschen so, oh ja, was für ein guter Typ. Da ist er mir ein bisschen zu sehr so der strahlende Ritter, der Gutmensch, der da noch irgendwie alle Minderheiten noch sich mit aufs Schiff packt.
Pass auf, und so ein Welpen dabei in der Hand hat, meinst du, ne? Aber genau. ich feiere einfach Dirk.
Aber es ist, ja, die Botschaft ist gut. Die Botschaft ist gut.
Definitiv. Dirk. Nein, Türk. Ja, dann gibt's ja diese Begrüßungszeremonie, wo die alle auf dieser Brücke stehen und sich gegenseitig den Stern reichen. Weißt du, und jeder erzählt sowas, stellt sich vor, warum er da ist, was er macht, wie er heißt. Ist okay, ist mehr für uns als gut Einschwören der Crew auf die Mission und halt uns, um die Figuren vorzustellen, die halt nicht viel Zeit haben. Die meisten werden wirklich nur ganz kurz angerissen halt, ne?
Ich sag mal so, das ist halt... Man wollte es noch irgendwie so ein bisschen verpacken. Man hat jetzt diese Selbsthilfegruppe, die sich gegenseitig erzählen, wie lange sie schon trocken sind.
Und ich bin Alkoholiker. Das ist die falsche Gruppe. Oh!
Ich weiß nicht. Also es ist natürlich
Es ist auch so, weißt du, der eine, also ich finde die Szene grundsätzlich okay, weil sie auch uns die Figuren einmal kurz zeigt. Wir hören mal
ich
den
hab's
Namen.
Ich habe sie trotzdem wieder vergessen.
Ich habe sie auch komplett. Ich könnte sie ja nicht. Ich weiß nur, das ist so merkwürdig, weil die eine sagt, glaube ich, die Heilerin, ich bin immer sehr leise, ich sage nicht viel. Ja. Und der nächste sagt, ich freue mich hier zu sein. Und ein Türk sagt ja, ich schäbe schwere Dinge.
Ja, aber das fand ich sympathisch. Super.
Den
fand ich
schön, etwas merkwürdig fand ich den Typ mit dem Holo-Anzug, der sagt, ja, ich bin irgendwie für Infiltration und ich träume, in meinen Träumen sehe ich nie mein Gesicht. Da dachte es ich ist, mir, ja, sag ja,
es ist... Wir haben uns jetzt zu dieser Sitzung der Selbsthilfegruppe alle unsere Lieblingskalendersprüche mitgebracht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was das sollte.
Also, ich sag dir eins, das wäre später mit der Sache mit die Crew, dem Verräter, und man hat diesen Verräter nie gesehen und er sagt da, ich sehe in meinen Träumen nie mein Gesicht. Da habe ich schon gedacht, aha. Nachtigalle, hör dir trapsen. Ja, ist okay, die Szene. Ich muss aber sagen, ich finde irgendwie, diese kleine Brücke passt irgendwie zu diesem Schiffsmodell. Ich find's mal was anderes, dass die da alle so drum sitzen, wie so eine TARDIS-Konsole irgendwie.
Ich fand das tatsächlich in Ordnung. Also das Set fand ich durchaus gut. Wie gesagt, die Szene selbst, also weiß nicht, sie geht schnell rum. Das ist, glaube ich, somit das Positivste, was ich darüber sagen kann. Ich hätte sie nicht gebraucht, weil sie ist bei mir weder hängen geblieben, noch hat sie jetzt irgendeinen Impact auf die Story.
Genau. Ja, dann
nicht. Also das ist wirklich ein Ding, das hätte ich mir klemmen können. Das habe ich nicht gebraucht. Da kann man Charaktere... interessanter einführen und ich finde, das passiert auch tatsächlich in der nächsten Szene. Da sehen wir eine sehr viel interessantere Art und Weise, wie man uns da mal einen der Charaktere ein bisschen näher bringen kann und die Art mal ein bisschen aufzeigen kann.
Genau, währenddessen die Valen wird beladen, ne? Da sehen wir auch, wie Jakar an Bord geht, dann sind wir dabei, wie unsere Crew halt das Schiff versucht fertig zu machen, überall ist aber noch alles im Bau und so, und dann wird auch noch gesagt, übrigens, der Antrieb geht auch nicht. Was? Der Antrieb geht nicht. Und da sehen wir halt die Nahentechnikerin, wie sie groß am Rumfluchen ist und dann, als sie dann damit konfrontiert wird, gesagt wird, machen Sie sich keine Sorgen, das ist gleich alles fertig. Und übrigens, bedanke mich für die Chance, die Sie mir geben, die hätte mir nicht jeder gegeben. Vielen lieben Dank.
Ich fand es großartig. Sie flucht ja wirklich wie so ein Kesselflicker und schaltet dann sofort um, so auf diesen, nee, hier ist alles in Ordnung.
Ja.
Und der gute David versucht ja noch so an ihr vorbeizugucken und sie bewegt sich noch so ein bisschen in sein Sichtfeld, um ihm die Sicht zu versperren und so, nee, alles in Ordnung. Hier,
super. Ja, das ist total super. Auch bei Tanir, der noch anruft dann über den Holo-Kommunikator und sagt, seid ihr bereit? Ja. Und klar sind wir bereit. Also ich wollte eigentlich nicht mal mehr einen Test machen, aber die Crew meinte, wir lassen es nochmal prüfen. Und im Hintergrund siehst du auch so kleine Explosionen noch. So, ne, weil es ist einfach, das ist wirklich herrlich halt, ne? Und
also man kann diesem Film, diesem Pilotfilm eigentlich zumindest eins zugestehen, er hat auf jeden Fall Humor. Er nimmt sich selbst an vielen Stellen nicht so ernst und ich finde, das tut der ganzen Sache gut.
Genau. Dann beim Flug durch den Hyperraum, der auch anders aussieht, ne? Wie auch der Weltraum, er sieht anders aus, als wir es kennen.
Auch das ein ganz großer Kritikpunkt von vielen von diesen Altfans, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand diese Hyperraumsprungtore, die haben sich, glaube ich, seit der ersten Staffel Babylon 5 haben die sich nicht wirklich groß nennenswert verändert. Das war immer der gleiche Effekt. Und der sah von Anfang an nicht wirklich gut aus. Der sah billig aus, der sah unecht aus. Und ich finde, das war überfällig, dass man den dann neu macht. Und naja, mein Gott, jetzt sieht er halt anders aus. Also ich finde das nicht schlimm.
Das finde ich auch okay.
Der ist immer noch nicht so gut, dass er, der kann auch nicht mit dem Deep Space Nine Wurmloch immer noch nicht mithalten. Aber der ist um Welten besser als das, was wir vorher gesehen haben. Ich kann damit sehr gut leben.
Ja, das war wirklich nötig. Da hast du auch absolut recht. Es wird ja dann noch bei dem Flug gesagt, doch, dass die Waffen noch nicht so bereit sind und so. Wir sollten möglichst, so Hype, aber wir sollten möglichst noch nicht, uns nicht in Kämpfe verwickeln.
Ja, ich wäre auch dafür gewesen. Ich wäre auch dafür gewesen, man hätte in dieser Folge nicht gekämpft.
Das ist wirklich das Allerschlimmste. Das ist Fremdschämen Deluxe tatsächlich.
Ja.
Also da bin ich
und
bei
es
den
wird
Alt-Fans.
Immer schlimmer. Je mehr Kampfszenen wir sehen, desto schlimmer wird der Kampf.
Ja. Also wir erleben ja im Hyperraum noch, dass dann diese Raumschiffe, dass sie verfolgt werden von diesen Raumschiffen, die wir am Anfang gesehen haben. Und dass dann springen sie aus dem Hyperraum und sie landen an einem Planeten, dass das Ziel ist, das aber geheim gewesen ist, dass sie da, wo man weiß einfach nicht, wo die diese Diplomaten hinbringen sollen. Und als sie da landen bei diesem Planeten, findet plötzlich ein Angriff statt. Bam, 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 bam. Und bei dem Angriff müssen halt die Valen wird relativ schnell schwer beschädigt und die Schiffe kämpfen halt und das Waffensystem der Liandra ist, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll.
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie man auf sowas kommt, wie man sich das ausdenkt. Also unsere gute Waffenoffizierin, die springt da ja quasi in so eine Art, fast so eine Art ein bisschen Holodeck-Raum, wo sie dann im Weltraum schwebt und einfach so, weißt du, wie man das so als Kind sich vorstellt, weißt du, so ich schleudere hier so meinen Arm und kann dann damit Laserstrahlen schießen.
Genau. Es hat total was von Mitte der 90er VR. Ist cool Ding.
Ja.
Und ihre Tritte und Schläge lösen die Waffen aus. Ich habe mich, also wirklich, und je mehr sie schlägt und tritt und um sie schreit, umso mehr werden die Waffen und anscheinend auch so stärker. Und wenn sie den Arm, es hat irgendwie auch was von Dragon Ball und irgendwie,
total.
Wenn sie den Arm zurückzieht, dann wird die Waffe stärker geladen und dann, ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist später am allerschlimmsten ist es bei dieser Minenfeldszene.
Ja.
Wenn sie dann dieses Bam, 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 bam. Und das sieht so unfassbar nicht nur billig, sondern lächerlich aus. Also das ist, ich habe wirklich Fremdschämen Deluxe dabei gehabt.
Ich finde, das Problem ist noch nicht mal die Optik, das Aussehen. Ich finde, das ist technisch ist das CGI-mäßig eigentlich solide gemacht, aber ich finde die ganze Inszenierung und das Schauspiel auch unglaublich.
Das Schauspiel ist Lüther Alexander, an die hat sie mich übrigens mehrfach erinnert tatsächlich.
Ja.
Und es ist so, warum sollte man das so machen? Warum sollte das Verteidigungssystem eines Schiffes, Und was ist, wenn sie mal nicht kann? Kann da jeder reinspringen?
Und das ist auch tatsächlich so ein Ding, wo ich echt ein Problem damit mit dem Bruch zur Originalserie haben, weil wir haben so einen Quatsch noch nie gesehen und jetzt gibt es sowas auf einem 20 Jahre alten Schiff.
Ja.
Keine Ahnung, haben die das, war das da? Ist das ein gescheitertes Experiment? Das könnte ich mir noch verkaufen lassen, dass man das mal versucht hat, aber hat den Quatsch wieder abgestellt.
Ja.
Wir haben das ja auch beim Anfangskampf nicht gesehen. Also das scheint ja irgendwie exklusiv auf diesem Schiff zu sein. Entweder ist das was Neues, was die jetzt da eingebaut haben, wobei ich mich aber frage, warum verschwenden die ihre Zeit mit so einem Scheiß und haben das Ding nicht erstmal den Antrieb in Ordnung gebracht? Oder das war halt schon da. Keine Ahnung, ich verstehe es nicht.
Also bei dem Waffensystem habe ich gesagt, da wäre ich als Crew wäre ich auch verschwunden.
Ja.
Also bei dem, das ist so Fremdschämen. Ich finde das überhaupt nicht cool. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man sich dafür entscheiden kann. Und ist das auf sie nur geeicht? Wenn sie verletzt ist, kann dann, weiß ich nicht, muss dann Türk rein? Wird Türk dann da reingeworfen und er kämpft und ist das Waffensystem auf ihn. Sie hängt ja später auch in dieser Simulation, auch wenn die gar kein Waffensystem haben und hängt da einfach nur rum, wenn die an dem Sprungtor ankommen und so, obwohl die keine Waffen haben. Also das macht keinen Sinn. Und diese Minenfeldszene, wo sie dann ganz viele Schläge und Tritte und einfach wie so ein Baby um sich tritt irgendwie. Das ist jetzt und bam, bam, bam. Das ist, also das ist wirklich das Allerschlechteste an dieser ganzen Folge, an diesem ganzen Pilotfilm. Ja. Also diese Idee, ich hoffe, dass sie das, also gut, wir werden es ja nie erfahren, aber dass sie das in der Serie hätten nicht weitergeführt. Das macht, es stellt so viele Fragen auf, macht, warum sollte ein Waffensystem eines Schiffes davon abhängen, von Schritten und Schlägen und kann man vor allen Dingen auch, hätte man auch sackeln können? Was hätte das ausgelöst? Nachladen.
Ich kann mir nur vorstellen, dass JMS in seiner unendlichen Weisheit irgendwann mal so diese Idee Idee hatte, boah, das wäre doch irgendwie cool, wenn man so einen Raumschiffkampf irgendwie mit so einer Art Martial Arts verknüpfen würde und dass das in seinem Kopf nach einer guten Idee klang.
Nee,
und dass sich das aber überhaupt nicht in die Realität umsetzen ließ.
Nee. Auf jeden Fall, die Valen wird halt sehr schwer beschädigt, halt muss die ganzen Diplomaten werden in Rettungskapseln geschickt. Die Valen opfert sich auch mit Talia, ja. Der sagt hier, eins der Schiffe, das ramm ich noch, du weißt ja, wir leben für den einen, wir sterben für den einen, nimm du bitte als der, der das schwächere Schiff hat, bitte alle unsere Diplomaten auf. Dann wird ja dieser Kampf noch ein bisschen merkwürdiger, weil es sind drei Schiffe dieses unbekannten Volkes. Zwei ziehen sich aus irgendeinem Grund zurück. Somit ist nur noch eins übrig, was ja auch eine Frage aufwirft, warum die anderen sich zurückziehen. Das wird aber erklärt, warum sie das tun. Ne? Und dann gelingt es allerdings unserer Waffeningenieurin noch einen kräftigen Schuss abzuseilen.
Wie klingt falsch.
Ich komme wirklich über dieses Waffensystem nicht hinweg, ja. Alex. Wirklich, ich bin gedanklich immer noch. Auf jeden Fall.
Also es hat auch nicht dabei geholfen, weil ich die ganzen Kampfgeschehnisse die haben mich eh schon so ein bisschen überfordert und orientierungslos zurückgelassen. Ich finde, das eskaliert ja auch ziemlich schnell. Also wir sind ja kaum aus dem Sprungtor raus und schon heißt es ja sofort. Direkter Treffer, die Kolonie ist schon mal weg.
Ja, richtig. Das ist ja auch genau die Kolonie, zu der die fliegen, die wird weg geschossen mit einem Treffer. Sind die da irgendwie tausende Leute tot, die da unten sind? Und ja, auf jeden Fall gelingt es dann mit diesem Waffensystem dann noch, das eine verbleibende Schiff manövrierunfähig zu machen. Man kann noch die Diplomaten an Bord nehmen und man flieht jetzt erstmal, weil das fand ich eigentlich ganz gut, denn plötzlich ist aus dem wir leben für den einen, wir sterben für den einen, die neue Taktik geworden von Martell. Es gibt drei Sachen: fliehen, kämpfen oder verstecken. Und das finde ich sehr clever tatsächlich, ne? Wenn das der Rat wüsste.
Weißt wir du? Leben für den einen, wir sterben für den einen und manchmal verstecken wir uns auch für den einen.
Das, wir fliehen für den einen.
Man sollte da mal für Neues offen sein. Das, ja.
Du bist der eine, der genesen ist. Ne?
Weißt du, mach doch, was du willst. Hauptsache, du machst's für den einen.
Ja, ja, richtig, richtig. Also die versuchen jetzt wegzukommen, die versuchen zu fliehen, nicht in den Hyperraum, aber sie versuchen das nächste Hyperraum-Sprungtor anzupeilen und halt, sie wollen jetzt, ihr Ziel ist jetzt natürlich, die Diplomaten am Leben zu halten, ne? Die sind natürlich ein bisschen unzufrieden, ne, weil die haben jetzt, da wird erstmal, als man mit denen redet unten, ne, die sind nicht dankbar, dass sie gerettet wurden, sondern regen sich darüber auf, dass es keine erste Klasse Quartiere gibt. Das ist so ein bisschen freaky. Da ist auch Jakar wieder so die Stimme der Vernunft und so. Aber da fand ich...
Ich fand das auch schön, dieser überforderte Politikoffizier, dieser, ist ja schon fast ein bisschen der Protokolldruide.
Genau.
Und der dann so sagt, ja, wir haben aber ganz, wir haben schöne, elegante Gänge und wunderschöne Besenkammern, wo man
das fand ich zurückziehen kann. Da habe ich mich gefragt, ob das nur in der Deutschen... Hast du das auf Englisch gesehen?
Im Englischen... ja, im Deutschen wurde, glaube ich, von Kammern gesprochen und im Englischen ging es eher schon fast in Richtung Closet, war das Wort. Also quasi Schrank, weißt du, wie damals Botschafter Kosch im Schrank.
Genau, es war trotzdem super, wir haben schöne Gänge und so halt, ne?
Ja, genau.
Naja, auf jeden Fall ist ja auch bei dem Angriff ist ja auch Dulan verletzt worden, ne? Also da wird auch immer gesagt, ich finde es immer witzig, dass er sagt, wir brauchen sofort einen Heiler. Ne? Also offensichtlich gibt es nicht nur die Ärztin, die ja Heilerin ist, sondern es muss ja mehrere sein. Das würde ja konkret nach ihrem Namen fragen. Ne?
Türk aber der hat den Namen auch schon wieder vergessen, das können wir nicht verübeln.
Das ist nur der Pilotfilm. Türk lernt noch den anderen Drasi kennen und da wird uns seine Exposition mal ebenso, das ist eigentlich total witzig. Hey, was bist du denn für einer? Ich heiße Türk. Türk ist aber ein ungewöhnlicher Name für einen Drasi.
Das ist erst ein bisschen später in der Reihenfolge, aber ja, die Szene ist auch sehr schön.
Ja, wo er sagt, ja, den Namen hat mir meine Mutter gegeben. Sie hat gesagt, der reicht. Im Prinzip, ne, da möchte ich kein weiteres Kind haben.
Also die Szene, jetzt sind wir ein bisschen gesprungen, weil dazwischen haben wir nämlich eigentlich noch, dass wir erstmal auf der Krankenstation den guten Dulan sehen, der dann auch Besuch bekommt und der Besuch zieht ein ziemlich langes Gesicht.
Aber der Effekt sieht gar nicht mal so schlecht aus tatsächlich. Das ist ein Crewmitglied, das verschwunden ist von dem Schiff und das ist dann so eine Horrorfratze, ne, wo der Mund und der Kiefer unten ausklappt und er schreit und so. Passt irgendwie nicht so ganz zu dem, was uns sonst noch erzählt wird über diese Crew, aber es ist so ein kleiner Horroreffekt, wahrscheinlich für einen Trailer oder so mal gedacht gewesen, weißt du?
Ja, und er hat dann auch so blutige Fingernägel, da ist irgendwas bei der Maniküre schiefgelaufen, glaube ich.
Genau, wir sind alle geopfert worden oder man hat uns verraten. Das ist ja im Prinzip die Aussage davon. Genau. Halt, ne?
Also man weiß jetzt noch nicht genau, wo das hinführen soll. Ich finde auch, dass diese CGI, auch wenn die wirklich ganz gut war, mit dem langen aufgerissenen Mund, hat fast so ein bisschen was von hier Scream, weißt du?
Genau,
dieses langgezogene Gesicht.
Ja.
Ja, genau.
Genau.
Es führt jetzt nicht wirklich irgendwo hin, aber meine Neugier war an der Stelle geweckt, muss ich sagen.
Ja, schon,
dass ich gesagt habe, so, okay, was passiert da jetzt noch weiter?
Genau.
Genau. Und dann sind wir wieder bei den Botschaftern, und da haben wir genau das, wo du eben von sprachst, und da fand ich tatsächlich auch J.K. wirklich sehr schön, der dann irgendwie erst noch so einen Spruch reißt, wo er sagt, ja, das wir haben ja diesen einen Botschafter, der sagt so, ja, wir sollten uns doch hier einfach irgendwie einen Planeten suchen und dann quasi warten, dass wir abgeholt werden. Und
ja.
Und J.K. dann eben darlegt so, ja, das ist keine so gute Idee, und weil dann passiert das und das und das führt zu dem und das führt zu dem, und ach, ist das Universum nicht ein
toller Ort.
Ich möchte nirgendwo anders leben.
Ja, ist super. Er sagt, das Schiff, guckt euch doch mal das Schiff an. Wenn das da landet, da geht das, wird das nie wieder starten, und dann sind wir
ja, genau,
das Ziel. Er hat total recht, und er wird ja dann gerufen, dass er zum Captain gehen soll, und er sagt, so, dann muss ich mal. Und wenn der Captain ruft, macht's gut, ciao,
Küssi
ist super. Aber die Szene auch mit, wie gesagt, mit dem Drasi, der dann mit
Türk, ja,
dann
diese Szene großartig hat.
Das ist so super mit Ermann, das ist der Name für der reicht so quasi. Meine Mutter wollte keinen zweiten nach ihm.
Also, es war ja sogar noch ein bisschen krasser. Irgendwie, der Name Türk bedeutet, fass mich nicht mehr an,
genau.
Ich will kein weiteres.
Genau, und wo die sich dann so gegenseitig so ein bisschen schubsen. Das ist auch super.
Ich fand, also die war höchstgradig albern, die Szene.
Ja, aber
ich fand die großartig. Weil dieser Drasi-Botschafter ja dann auch, der ist ja irgendwie richtig begeistert davon, sagt so, ach Mensch, das ist aber eine Menge Bedeutung für so einen kurzen Namen. Und dann dieses, wo sie sich dann anstupsen, erst so ein freundschaftliches Anstupsen, und ja, dann wird das irgendwie immer aggressiver, bis sie sich schon fast schubsen und dann Schnitt. Dann sind wir aus dieser Szene
wirklich
raus.
Super.
Das war sehr lustig, fand ich.
Ja, J.K. ist ja bei Mattel dann, und der wird um Rat gefragt, was auch sinnvoll ist, weil J.K. ist ja nicht nur Botschafter und so, sondern der hat ja vorher auch viel, ne, militärischen Background und so, und Schlachtenführer, und da wird halt diese ganze Schlacht aufgearbeitet, was ich total clever finde, dass das mal gemacht wird. Gesagt hat, diese Schlacht ist total merkwürdig gelaufen, wir wurden wie läuft das normalerweise? Man greift erstmal den stärksten Gegner an, zerstört dessen Antriebe, ne, das führt dann zu einer Kettenreaktion, aber wie diese ganze Sache gelaufen ist, warum haben sich die beiden anderen Schiffe zurückgezogen und so, was soll das? Haben wir, kann es vielleicht der Grund sein, dass wir etwas haben, was die wollen und es selber nicht wissen? Oder das ist ein ganz merkwürdiges Verhalten, so kämpft man normalerweise nicht. Ne? Ja. Und das fand ich ganz gut, dass das auch mal so aufgearbeitet wurde. Weißt du, eine Fehleranalyse heutzutage so selten, weißt du, so selten. Und
ich fand es auch sehr klug, dass er dann auch sagt, hier, J.K., du bist doch nicht nur zum Vergnügen hier, das hat auch einen Grund, du weißt doch, was hier ist, pack mal aus und sag mir, was überhaupt ist, warum sind wir hier?
Genau.
Und
total clever, ja.
Ja, fand ich durchaus sehr schlau von dem guten David. Und J.K. packt ja dann auch aus und erzählt uns erstmal, es gibt zwei Dinge, die quasi universell sind bei allen Spezies im Universum. Das eine sind Fleischbällchen.
Super.
Was ich wieder großartig fand. Und das andere ist ja quasi dieser uralte Mythos des dunklen Bösen, das vom Licht besiegt wird.
Genau. Ja. Und dann zeigt er ja dieses sehr gute Hologramm. Tatsächlich, er hat so einen Datenkristall dabei, der wird dann abgerufen und dann gibt es so eine, da sagt er dann, dass man auf diesem Planeten, dass diese Kolonie da ist, weil man hat irgendwie 15 Kilometer im Erdinneren, hat man eine riesige Pyramide, Gebäude, Schrägstrich, Artefakte gefunden, das älteste, was es jemals gefunden wurde im Universum, und das würde hinweisen, und die Übersetzung hat ewig gedauert oder dauert schon, hat angedauert, und man hat quasi so eine Art Geschichte gefunden von so dem, wieder einmal, dem alten Feind, der vertrieben wurde von einer Armee des Lichts, kommt ein bisschen bekannt vor, das Ganze, und dann aus dem Normalraum vor Milliarden von Jahren verschwunden ist, und dann sagt Mattel, in Paralleluniversum, das könnte sein. Das fand ich sehr geil von J.K.
Das könnte sein.
Das ist dann so wie bei uns, nur mit Bärten und den Böse.
Ne? Genau.
Das fand ich so super. Das könnte sein. Da wird uns das halt einfach schon mal so erklärt, so alter Feind, altes Artefakt, das war der Grund, warum diese Kolonie halt zerstört wurde halt. Ne?
Mhm.
Genau. Ja, irgendwie cool. Eine coole Szene.
Ich, Ich fand sehr schön dieses, wir sehen ja dann dieses dieses Tor, was wir was da quasi bei dieser unterirdischen Stadt ist, und es hat mich total erinnert, das ist ja quasi so eine Pyramide mit so einem Licht oben dran. Hat mich so ein bisschen dran erinnert, du hast ja auf den Dollarnoten in den USA hast du ja auch so eine Pyramide mit so einem Auge oben drauf, als so ein fast schon okkultes Symbol, und daran hat es mich sehr erinnert.
Ja, ja, da ist es, glaube ich, auch her. Es hat mich die Simulation hat mich tatsächlich erinnert an Alien vs. Predator. Da gibt's auch in dem Film so die, da gibt's auch diese Pyramide, die sie unter dem ewigen Eis finden, und da gibt es eine 3D-Simulation, und das sieht auch so aus mit so einem Kamerafahrt durch so eine Höhle, und dann gibt's diese Pyramide, und dann dachte ich mir so, das hat mich total dran erinnert, und dann ist mir eingefallen, aber guck an, Alien vs. Predator war 2 Jahre später. Tatsächlich. Also, vielleicht so ein bisschen.
Da haben die sich's doch abgeguckt.
Da haben sie sich abgeguckt.
Die haben doch die Legende der Ranger geguckt.
Genau. Dann gibt es eine kleine Szene, wo Jakar auf Jakar trifft.
Ja.
Und wir sehen, und ich war erst einen Moment lang verwirrt. Ich sage, wieso kommt denn Jakar, fehlt da was? Wieso kommt denn raus und beschwichtigt gerade die Botschafter, und auf einmal begegnet Jakar und
dann, ja, vor allen Dingen, ich war nämlich wirklich für so einen Bruchteil einer Sekunde verwirrt, weil du siehst Jakar, du hörst Jakar, aber Jakar bewegt den Mund nicht.
Genau, genau. Und dann, ja, das ist halt faszinierend. Und dann sehen wir fest, dass es halt der Sicherheitstyp ist, der Infiltrator, dessen Name ich auch vergessen habe. Und der halt das Holo, der hatte halt so einen Holo-Anzug, und damit wollte er die Botschafter beruhigen, weil man Jakar nicht gefunden hat. Und es gab schon Gerüchte, dass die Leute wieder in ihre Rettungskapseln steigen wollten. Mhm. Und so. Und wie geil, aber Jakar offensichtlich nicht amüsiert ist, dass er sein Aussehen angenommen hat. Und er sagt dann, ja, ich gehe dann mal. Das halte ich für eine gute Idee.
Ja, Malcolm Bridges heißt der gute Mann, dieser Infiltrationsspezialist. Und ja, das ist, glaube ich, die einzige Szene in diesem ganzen Film, wo Jakar ein bisschen angesäuert ist und wo er nicht mehr so den Schalk im Nacken hat. Ne?
Genau, genau, genau. Ja, dann gibt es auch so ein bisschen Brückenschischi, wo man so ein bisschen redet, hier, wir haben nur so und so viel Prozent Waffen, und ne, wir müssen einen Hyperraumsprungtor erreichen, aber wir sind schwer getroffen, wir sollten Kampf aus dem Weg gehen halt. Ne? Mhm. Ja, der Dulan hat ja weiter seine Vision, die werden auch immer mehr, ne? Also er ist immer noch im Krankenbett, und jetzt fangen schon an die Toten.
Ja, aber er ist nicht mehr lange im Krankenbett.
Ja, ja, die gehen schon an ihm vorbei, und er versucht sich so umzudrehen und fällt dann auch von der Liege runter. Und dieses Kissen, auf dem er liegt, das sieht einfach so nach so einem Stück Styropor aus, das ist unglaublich. Ne? Das ist unglaublich. Wir haben ja auf der Brücke auch noch erfahren, dass die jetzt, wir haben ja unser Konzept kämpfen, verstecken oder fliehen, und da gibt es ja diesen Asteroiden, der da, und Kometen. Da wollen sie sich, und da wollen sie sich, Stalaktite, Stalagmite, das war's. Ne? Da wollen sie sich im Schweif verstecken, ne? Aber damit sie nicht weggeballert werden von den von den Steinbrocken, die sich lösen, muss unsere Waffen und muss halt die Dinger wegfeuern und ausweichen. Sie feuert aber überraschend wenig, sondern ihr Ausweichen scheint auch so ein bisschen die Steuerung des Schiffes zu sein. Das hat mich komplett irritiert, ehrlich gesagt.
Also es gibt in der Szene genau eine Sache, die ich ganz nett fand, und das war, als sie dann so sagt, da kommt dann so ein großer Asteroid auf sie zu, oder so ein großer Steinbrocken eben in diesem Kometenschweif, und sie sagt so, der verfehlt uns, der verfehlt uns. Ja, ich bin ziemlich sicher, der verfehlt uns.
Ja, aber ihr Wegducken war so synchron mit dem des Schiffes, da habe ich mich gefragt, ob sie auch das Schiff auf die Art steuert irgendwie, also was noch weniger Sinn machen würde.
Ich möchte mir darüber eigentlich keine Gedanken
mehr machen. Nee, hast recht.
Währenddessen... Ich fand diesen einen Satz, dass sie sagt so, den verfehlen wir, ich bin mir ziemlich sicher, den verfehlen wir. Das fand ich ganz in Ordnung. Das war aber auch, das ist das einzig Positive, was ich darüber überhaupt sagen kann.
Genau, das stimmt. Währenddessen hat man ja festgestellt, dass Dulan weg ist, ne, und übrigens, da fand ich auch, die Ärztin war ein bisschen witzig. Dulan hat ja vorher in dem Gespräch mit Mattel gesagt, sie hat mir gesagt, dass ich wahrscheinlich sterbe. Ne? Der Blick war super. Sie ist offensichtlich sie ist der Wahrheit verpflichtet halt, offensichtlich. Ne?
Ich fand auch diese Heilerin, die hat die ganze Zeit so den Vibe, als könnte sie da auch nicht so wirklich viel machen. Ne? Das ist so ein bisschen, sie sagt ja auch irgendwo, der muss in ein Krankenhaus.
Ja, richtig.
So nach dem Motto, ich bin nur Heilpraktikerin. Ich kann ihm irgendwie die Chakren reinigen und kann ihm noch ein Globuli verschreiben, aber der muss jetzt eigentlich zu einem richtigen Arzt.
Aber ich verstärke mein Senden von positiven Gedanken. Genau. Ne, das verstärke ich. Auf jeden Fall, er wird dann halt gesucht und so, und er ist ja in so einem Frachtraum, wo er von diesen Visionen der Verstorbenen oder den Verstorbenen gequält wird, die verfolgen ihn ja. Das sieht echt ein bisschen gruselig auch aus, wo die dann da alle so stehen und auf ihn zugehen, und er versucht sich da zu verstecken und so in der Ecke und sie abzuwehren und so, und dann wird er ja auch gefunden, ne? Und Mattel kommt ja zu ihm und sagt, hier, alles okay, Bro. Ne? Und da wird ja auch gesagt, dass er sagt, sie sind verraten worden. Ne? Ich glaube, an der Stelle wird das gesagt, ne? Dass es da einen Verräter gegeben hat und dass deshalb diese Geistercrew, dass denen irgendwas passiert ist, weil sie einen Verräter hatten. Und es gibt aber keine Aufzeichnung mehr.
Ne? Beziehungsweise ich glaube, dass sie verraten wurden, das geht nachher erst aus der Aufzeichnung hervor, oder?
War's stimmt, nicht genau. So rum? Er sagt, ja. Da sagt ja Mattel noch zu ihm, diese Szene ist eigentlich ganz geil mit dem Frachtraum und dann ist alles so mit Nebel, mit Eis und so und
ja.
Dulan ist dann am Boden, kauert da am Boden und hat halt so diesen, ne, dieses Gerät da in der Hand, womit er versucht, sie abzuwehren und sagt, ja, aber alle Aufzeichnungen sind gelöscht worden, wir werden nicht erfahren, was hier mit der Crew passiert ist. Und dann gesagt, doch, es gibt noch eine private Aufnahme und das Passwort lautet Entelsar.
Es ist so ein bisschen spirituell das Ganze, ne? Dass so die, quasi die Geister der früheren Crew, die sind noch da, weil sie noch was zu erledigen haben und müssen noch quasi das Passwort übermitteln. Ja. Die haben noch eine Aufgabe und deswegen sind sie da noch irgendwie, geistern sie noch durchs Schiff.
Aber das wäre geil, wenn er sagte, das Passwort ist vor einer Woche das Passwort gewesen. Mittlerweile müsste es geändert werden. Es ist jetzt Entelsar. Ja, habe ich mir gedacht, klar, kein Sonderzeichen, keine Zahl. Kein Wunder, dass die Probleme haben, oder? Ne? Entelsar. Das waren noch Zeiten, wo man sowas als Passwort nehmen konnte. Aber da käme kein Mensch drauf. Naja, auf jeden Fall sagt er, da gibt es diese Datei und dieses Passwort ist dann Entelsar. Und dann ist man ja wieder auf der Brücke. Dulan ist ja ins Krankenquartier gebracht worden und dann wird ja so, wenn die Computerdateien durchforstet, da muss ich ein bisschen lachen, weil er sitzt da an dieser Konsole und Mattel sagt, ja Computer, mal alle Dateien durchsuchen, Passwort Entelsar, haben wir da was? Eine Datei gefunden, oh.
Spiel mal ab. Er hat wirklich dran geglaubt. Ich fand es aber auch ein bisschen merkwürdig. Also er braucht quasi das Passwort für die Suche nach geheimen Dateien. Das
fand ich auch
irgendwie keine Ahnung. Ich verstehe das Computersystem dann nicht so ganz, glaube ich. Aber muss ich auch nicht. Ist ein Minbari-Computersystem.
Und dann dachte ich, die geheime Aufnahme ist offensichtlich der Captain im Liegen. Ne? Ja. Der Captain-Hologramm im Liegen, wo er sagt, oh, wir wurden verraten. Wir haben den, der uns verraten hat, aber nie gesehen. Und dann sagt er etwas sehr Weises. Der das hier überlebt, das ist der Verräter. Das war nicht...
Ja.
Komm, oder?
Kann passieren, ja.
Sie haben Alex auf einem Raumschiff gefunden, wo alle gestorben sind. Alex, weißt du, wer der Mörder ist? Ich habe keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung, ich habe hier nur dieses Messer gefunden.
Die haben auch deinen Namen an die Wand geschrieben. Ja, die Alex, die. Um zu sagen, ne?
Also die haben natürlich um Hilfe gerufen. Dass ich komme. Die wollten mir eine Nachricht hinterlassen, sind aber nach der Anrede ging es nicht mehr.
Ja, sie wollten mir eine Nachricht geben. Sie wollten mir sagen, die Alex, die. Ich hätte es dir geglaubt, weil du ein so ehrliches Gesicht hast.
Ja, ne? Richtig.
Naja, auf jeden Fall ist man jetzt natürlich, sagt man, ja, wenn die einen Verräter haben und das soll hier einen Bezug zu uns haben, das kann ja wohl nicht sein. Also keiner von uns und der Valen war auf diesem Schiff zu diesem Zeitpunkt, wo denen das passiert ist. Und auch da sagt Mattel, was der weiß ist, ja gut, aber trotzdem können wir einen Verräter hier haben. Wir haben einfach grundsätzlich dasselbe Problem, es muss ja nicht dieselbe Person sein. Ne? Ja. Und dann sehen wir
Er ist auf Zack,
Minister Kafta. Das Alien, der am besten geschminkt war, der ist nämlich dabei, irgendwie eine Botschaft zu übermitteln an einer Konsole in einem Frachtraum und wird da von Türk überrascht, der etwas Schweres reinträgt und sagt, du musst hier weg, das ist ja viel zu gefährlich, geh bitte zu den Leuten zurück.
Er kann schwere Dinge tragen, das ist sein Ding.
Das ist richtig, das wird uns hier auch nochmal, das ist nicht nur Show, Don't Tell, sondern auch, ne?
Die Szene am Anfang war viel besser, als wir sie eben bewertet haben, weil die bereitet ja richtig vor, dass jetzt Turk kommt und eine Kiste reinträgt.
Ich hab gedacht, der kann gar keine Kiste tragen.
Ich dachte, der ist nur Aufschneider, der kann in Wirklichkeit gar nichts tragen. Aber
ich sag dir, kleiner Exkurs, ich glaube, der Drahl hat doch immer nur gesagt, der hat eine große Maschine. Weißt du? Er hat das doch nur erzählt, komm, oder? Auf jeden Fall. Ne,
jetzt muss ich wieder an unseren Folgentitel denken. Grüß an Sascha für diesen Titel, der sich bei mir eingefressen hat. In der Dusche sieht Drahl deinen Aal.
Das war auch, als ich diesen Text Sascha schickte, auch genau seine Antwort. auf jeden Fall. Minister Kafta will gehen, aber er deutet es nur an. Er dreht sich neckisch am Ausgang um und hat eine Strahlenpistole dabei und kann Türk Hindenburg, ja, betäuben. Also er fällt auch sehr martialisch auf den Boden. Da habe ich dann gedacht, da dachte ich noch, oh Gott sei Dank, er hat das weiße Zeug da schon. Das soll ja so sein Blut sein, offensichtlich. Mhm. Hat er da schon am Mund. Ich habe das erst später beim ersten Mal gesehen und dachte, was hat er mit Türk gemacht? Nein, ich habe ihn das zweite Mal gesehen und dachte ihm, oh Gott sei Dank, da hatte er das schon am Mund. Es hätte ja sonst was. Entschuldige bitte, aber ich mag halt Türk halt, ne?
Ja, ich mag den auch. Also ich weiß nicht so richtig, was man mit dieser Figur im Verlauf einer Serie hätte anstellen wollen. Der wäre, glaube ich, wirklich nur so Comedy Relief gewesen, oder?
Viel mehr kannst du mit dem eigentlich nicht machen. Richtig.
Aber ich mag ihn auch. Also er ist lustig.
Genau, man ist ja jetzt auf der Suche nach dem Verräter und durchsucht das Schiff und da merkt man ja auch, dass der Minister Kafka sich da so merkwürdig
Minister
wegstiert.
Minister Kafka ist auch schön.
Minister Kafka.
Er sieht auch ein bisschen aus, als hätte er sich eines morgens zu einem riesigen Insekt verwandelt aufgefunden. Ne?
Als Gregor eines Morgens erwachte. Ja, auf jeden Fall steht er sich so offensichtlich, er sieht so absolut schuldig aus, wie er sich hinten wegstiert und Mattel rennt ihm ja nach. Ja. Mittlerweile wird ja auch Türk gefunden von den und der kann es auch noch bestätigen. Er sagte hier, er ist niedergeschossen worden von dem Minister. Ne, der hat ihn niedergeschossen worden. Das führt dann noch zu einer Schlägerei mit Mattel und dem Minister, die ganz gut inszeniert ist, ehrlich gesagt, ja.
Ja, der ist ja quasi schon mit einem Bein in der Rettungskapsel, um sich abzuseilen und da macht ihm dann der gute David Mattel noch einen Strich durch die Rechnung.
Genau.
Ja, wirklich durchaus solide inszeniert, das kann man gerne sagen.
Ja, der wird dann, währenddessen sind ja die Verfolger mittlerweile an denen dran, ne? Mhm. Und der Minister ist eingesperrt worden und dann gibt es diese furchtbare Szene mit diesen Drohnen, mit diesem Minenfeld, wo sie dann wieder, sie sagt ja auch, die Waffeningenieurin, es ist ein ständiges Rein-Raus-Spiel hier.
Nee, komm, lass es sein, spring
nicht. Ich hör auf, ja, ist okay. Hör auf. Ja, das war der letzte, versprochen.
Ja.
Ja, auf jeden Fall ist da diese furchtbare Szene, wo sie halt diese ganzen Minen wegkickt und tritt und nicht anders kann man das beschreiben und das führt dann zu einer riesen Explosion, weil die Minen, wie wir schon einst von dem Minenfeld wussten, dass das Wurmloch verteidigt hat, ne, wenn die eine
landen immer wieder bei Deep Space Nine.
Ja, aber ist auch richtig so, dann explodieren die daneben und ich habe mich auch gefragt, wenn da ein enges Minenfeld ist und da explodieren ein paar, dass das dann irgendwann zu einer großen Explosion führt, ist ja auch irgendwie klar. Ne?
Ich möchte noch sagen, bevor wir diese unsägliche Kampfsequenz dann wieder haben, ich fand so dieses Ausstreuen der Minen, das fand ich ganz nett, das ja vorher irgendwie in so einer geometrischen Form noch irgendwie in so einem Gerüst quasi so an die Minen aneinander kleben, da so als so ein Ball irgendwie rausgeschossen wird und die sich dann verteilen, das fand ich eigentlich noch ganz nett anzusehen.
Hatte aber irgendwie was Schattenmäßiges tatsächlich.
Ja,
ne?
Tatsächlich. Auch die Minen selber, die sehen ja auch fast so ein bisschen aus, wenn man sie da so klein rumfliegen sieht. Das ist ja fast so, als hättest du so einen kleinen Schwarm winziger Schattenschiffe.
Ja, und dann geht die intelligente Sache nämlich weiter. Mattel sagt ja, Moment, der Typ hat die ja erreicht, ne? Also der Botschafter, der wollte offensichtlich zu denen, der wird denen gesagt haben, ich komme in der Rettungskapsel hier raus, nehmt mich auf. Also so werden wir eine Rettungskapsel abschießen, sie werden denken, der sitzt da drin, nehmen es an Bord und wir haben aber eine Bombe drin und damit fliegt das Schiff dann in die Luft. Und das habe ich, als ich das so gesehen habe, dachte ich mir, ein simpler Plan einfach zu merken. Und
das ist so eine gute Idee, die würde ich mir für die Zukunft merken.
Ey, gesagt, die ist so gut, die würde ich zweimal versuchen. Ja, weißt klar. Nein, aber jetzt mal ohne Witz, zu der, das passt, die wissen, er hatte Kontakt, die haben ja dieses Funksignal aufgefunden. Aber die haben gehört, hier, es hat von der Valen den Ruf gegeben und den Ruf gibt es ja auch bei uns. Das ist ja der Grund, warum sie nach dem Minister, nach dem Verräter dann suchen. Und sie wissen, er hat was übermittelt und sie wissen, sie haben ihn beim Einsteigen in die Rettungskapsel gefunden. Das heißt, die erwarten die Rettungskapsel. Das macht total Sinn, was die machen.
Ja, klar.
Also, nach Crusade ist das schwer zu sagen, weißt du, solche Sätze.
Ne, und, natürlich, ja.
Ja, und das Schiff explodiert dann halt, nachdem es das Schiff aufgenommen wird. Da gibt es dann noch so einen martialischen Moment mit warte noch, bis das Schiff so ganz drin ist. Da habe ich gedacht, oh, jetzt drück doch schon drauf, sonst machen die Luke zu. Verbindung abgebrochen, nein!
Das habe ich ja tatsächlich auch gedacht, so, weißt du, da haben die irgendwie, die Luke ist von innen mit Blei verkleidet, da kommt das Signal nicht mehr durch.
Unsere einzige Schwachstelle, Pappe. Nee, aber ey, wirklich, ich habe da so gedacht, oh, jetzt drück doch endlich, ne? Das soll halt so, ne, warte noch, jetzt, ne, und das wäre geil.
Noch ein Stück.
Nein, aber das ist super. Auf jeden Fall merken sie ja, dass da noch weitere Schiffe sind und Mattel muss ne, muss ja muss ja im Prinzip rauskriegen, was da los ist. Übrigens, bei diesen ganzen Angriffsszenen auf das Schiff ist auch super, weil immer dieselben Stücke Metall hinten in der Brücke aus der Wand fliegen, weißt du, wo dann so das der Rauch und der Qualm und das mit dem aber mit dem Bunt, mit dem Grün, dass da Leitungen beschädigt sind. Ich finde, das sieht sehr geil aus, hat auch was, passt zu dem Schiff, aber man merkt, es sind immer irgendwie dieselben Stücke, die da irgendwie.
Ja, das ist auch teuer, das gute Geröll in den Konsolen, das ist
mir jetzt durch Dreck am Dienstag auch aufgefallen hier bei TNG, wo kommt diese Schotter her? Auf der Brücke der Enterprise. Wo haben die, wieso liegen da Steine, wenn Explosionen? Weißt du, wo waren die vorher? Weißt du? Gott, das Geologielabor, was nebenan ist. Um Gottes Willen, das war strategisch unglaublich. Auf jeden Fall wird der Minister verhört von Martell und der will erst nicht reden, aber dann reicht es zu sagen, ein Ranger würde mir nichts tun und er sagt, ach, ich habe da ein Problem mit, wenn ich sterbe, stirbst du auch. Was auch eine gute Drohung ist, aber er bricht relativ schnell zusammen, muss man tatsächlich sagen, der Minister, ne? Und dann erzählt er uns die Geschichte.
Der ist ja auch irgendwie so ein bisschen so von dem Charakter her, der ist so ein Duckmäuser, so ein Verpisser, ne? Das ist, ich finde, das passt schon, dass der hier relativ schnell einknickt. Ich möchte aber mal sagen, dass ich jetzt gerade bei diesen Nahaufnahmen die Maske von dem Minister sehr gelungen fand. Also ich fand den gesagt, wirklich schön gemacht.
Also allein an der Komplexität der Maske hat man gesehen, aus dem wird noch was in der Folge. Ja,
genau.
Ne, weil die war offensichtlich für Nahaufnahmen gemacht halt. Ne?
Aber man muss auch sagen, die ganzen anderen Botschafter und so, die man da gesehen hat, die fand ich jetzt auch alle nicht schlecht. Das waren halt
alles, gar nicht. Alles
das
gut,
waren halt unsere altbekannten Babylon 5 Masken. Da hattest du halt irgendwie Drasi und ein Pakmara rumstehen und weiß nicht, wer da sonst noch alles mit dabei war. Die waren ja alle solide. Also ich würde auch sagen, so wie die CGI in dieser Serie oder in diesem Pilotfilm auf hohem Niveau ist, so sind auch die Masken auf hohem Niveau. Also alles Dinge, wo man sagen kann, nachdem man Crusade gesehen hat, auf jeden Fall einen Schritt in die richtige Richtung.
Aber da fiel mir ein, dass wir sein Volk vorher nicht gesehen haben. Tatsächlich. Er sagte, ihr seid ja relativ kurzfristig in die Allianz der Erde eingetreten und ihr hattet bisher nie große Konflikte und so. Also ihr habt doch irgendwie einen Deal mit irgendeiner anderen Bedrohung und was ist das für eine Bedrohung? Und dann kommt die etwas schwierige ganze Geschichte, die er erzählt. Ne?
Ja.
Es gibt, der Feind ist kein Volk, sondern es ist was super, super Altes, was sich die Hand nennt, die Hand Gottes. Hab ich gesagt,
aber auch die Hand des Todes oder?
Die Hand des Todes und Zeit für Lacher, als ich gehört habe, die Hand. Das ist ein bisschen ungünstiger Name für so eine uralte Bedrohung irgendwie, oder? Die Hand.
Die linke und die rechte Hand des Teufels, ja.
Die rechte, genau. Die Hand wischt ab. Weißt du, da muss ich sagen, die Hand. Ne, das ist ein bisschen, und dann wird halt gesagt, das ist eine super alte Bedrohung und sie sind so mächtig und sie sind so unfassbar mächtig, dass sie sogar, dass sogar die Schatten gegen sie verblassen. Da wird auch noch gesagt, die Schatten, die auf ihren spindeldürren Beinen den Krieg ins Universum brachten, die sind nur harmlose Insekten. Gegen das ist jetzt die Supermacht. Und das ist aus vielen Gründen tatsächlich richtig schwierig, weil, wie es auch im Fandom da hieß, Lorien war das älteste empfindungsfähige Wesen, der hat nie was von denen erzählt. Auch Dylan hat in der letzten Folge, dass die ja später spielt als das hier, immer bei der Aufzählung der Konflikte hat sie nichts mit der Hand erwähnt, halt, ne?
Ja.
Ne, also das heißt, die haben entweder war das dann doch nicht so groß, so mächtig, oder vielleicht lügt der auch einfach nur, habe ich mich gefragt. Weißt du, vielleicht
hast du einfach Story. Kein Händchen dafür.
Kein Händchen. Weil diese Schiffe, das ist mir dann erst klar geworden, diese Schiffe, die wir gesehen haben, das ist ja gar nicht die Hand, sondern das sind ja nur Waffen, die irgendwelchen Handlangern gegeben werden, halt, die für die Hand arbeiten, weil die Hand, das ist nämlich eine berechtigte Frage von Martell, wenn die so mächtig sind, wozu brauchen die dann Leute wie dich? Oder die belohnen Loyalität und so, ne?
Ich habe mit dem ganzen Ding halt auch die Probleme, wie du schon sagst, das ist irgendwie, da wird wieder geretconnt und dann wird noch einer oben drauf gesetzt und dann sind das jetzt quasi, nachdem Lorien war der Allererste, jetzt haben wir die Allerallerersten oder sonst was oder vielleicht auch die Hinterletzten, ich weiß es nicht.
Aber das ist wirklich schwierig, ne?
Ja, es ist halt irgendwie nochmal so immer einmal mehr wie du und jetzt die Schatten nochmal plus eins und die, aber alles mit Motiven, die wir halt schon hatten, so das böse Dunkle und das gute Helle, das ist besiegt, das haben wir alles schon gehabt. Die Dienerrassen hatten wir schon, wir hatten die Drag bei den Schatten, die dann noch übrig geblieben sind. Es ist einfach nichts Neues, ne?
Das man brauchte halt, man braucht halt eine neue Bedrohung, aber man hätte ja auch mal ein neues Volk nehmen können. Das hat ja auch einfach schlicht und ergreifend, deshalb hat ja das Dominion bei auch Deep Space Nine so gut funktioniert. Mhm. War einfach mal eine neue Bedrohung von woanders her. Und das Universum ist groß, man hätte ja auch von woanders einfach wirklich mal was nehmen können. Und nicht wieder so die allerersten halt. Ne? Und aber ich habe mich auch gefragt, wie gesagt, vielleicht erzählen die das alles auch nur, weil wir kann sehen sein, ja nur diese Schiffe und dieses Helfervolk. Vielleicht ist das einfach nur so ein Mythos, den sich Leute ausdenken, um andere dann zu kontrollieren und von irgendeiner Supermacht im Hintergrund. Weißt du, kannst du dir das vorstellen, eine Gruppe von Leuten, die an ein großes Mysterium im Hintergrund glaubt und irgendwann hofft, eine Belohnung von selbiger zu bekommen, aber nie einen Beweis für deren Existenz bekommt? Kannst du dir sowas vorstellen?
Ohne Scheiß, ich hätte das tatsächlich lustig gefunden, oder was heißt lustig, ich hätte das sehr schön gefunden, wenn es eine Serie gegeben hätte und dass sich im Verlauf dessen dazu entwickelt hätte, dass man irgendwann feststellt, okay, die sind da einfach nur irgendwie so ihrem fanatischen Glauben aufgesessen und da steckt eigentlich nichts dahinter, da ist keine Substanz dahinter, die glauben halt einfach an etwas, was es dann offensichtlich nicht gibt, das hätte ich sogar ziemlich gut gefunden.
Ja, tatsächlich, ja.
Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass JMS es so angelegt hat.
Nein, das wäre so gewesen. Dann wäre irgendwann so eine Rasse gekommen und so, und das wäre wahrscheinlich so gewesen, glaube ich auch. Und aber irgendwie wäre das witzig.
Ja,
es waren wieder die Drag. Es waren wieder die Drag.
Weißt du, es ist halt schwierig, wenn du irgendwann immer, du musst immer noch einen draufsetzen und die nächste Bedrohung muss immer noch mal größer sein als die vorherige Bedrohung, die aber eigentlich auch schon die absolute finale Bedrohung war. Und dann musst du immer noch einen draufsetzen. Das ist halt immer schwierig. Da hat man sich dann irgendwie in so eine Ecke geschrieben, ne?
Ja, und dann kommt noch dazu, dass halt die Schatten wirklich einfach krass mächtige Gegner waren.
Ja.
Weißt du,
ja.
Unheimliche Gegner, die über Jahre aufgebaut wurden, weißt du, mit Anteasern, und dann hast du nur mal so ein Schiff im Hyperraum gesehen und das ist so lange vorbereitet gewesen und dann so mächtig und so krass inszeniert, das ist natürlich schwer, dann das nächste drauf zu. Aber du kannst auch nicht sagen, dieser Gegner ist fast so gefährlich wie die Schatten. Weißt du, das ist auch so, sie haben bisher jeden zweiten Gegner besiegt, gegen den sie gekämpft haben. Das ist so aus marketingtechnisch. Ja, die seht, die Legenden der Rangers, die sich jetzt der zweitgrößten Bedrohung des Universums stellen.
So. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, weißt du, für mich persönlich wäre das okay gewesen. Du musst nicht immer die absolute Bedrohung haben. Du kannst interessante Geschichten erzählen, ohne dass du wirklich immer das absolut finale Endgegnerböse hast.
Du, Alex, das sehe ich heute, ich glaube, das sagen wir aus der Sicht von 2022.
Ja, natürlich.
Aber überleg mal, 2002 hätte es das nicht anders. Die hätten auf jeden Fall die auf jeden Fall eingeführt.
Natürlich. Ding ist halt auch, weißt du, heutzutage hast du oft genug gesehen, wohin das geführt hat, wenn man immer noch mal einen draufsetzen musste. Das haben wir bei so vielen Serien mittlerweile haben wir das durch, wo man sich irgendwann in die Belanglosigkeit geschrieben hat, weil immer einer draufgesetzt werden musste.
Das genau. Ja, es ist schwierig tatsächlich. Ja. Aber da wäre es auf jeden Fall so gekommen. Ne? Man ist auf jeden Fall beim nächstgelegenen Hyperraumsprungtor angekommen und unsere Waffeningenieurin, die ist immer noch in diesem Ding drin, obwohl sie keine Waffen mehr haben. Das wird uns ja gesagt. Und dann ist sie erst erfreut, dann zoomt sie aber ran an das Hyperraumsprungtor und da ist noch eins dieser Schiffe und ist natürlich jetzt die große Frage, das ist nicht fair. Das fand ich so verzweifelt, lächerlich.
Das ist albern.
Das war doch, eigentlich war es auch von denen total clever. Die wussten, die brauchen einen Hyperraumsprungtor, die können offensichtlich selber keins öffnen, also warten wir doch einfach an den Ausgängen, oder? Also, warum sollen wir die denn suchen im unendlichen Hyperraum, wenn wir, ne? Auf jeden Fall gibt es dann die Videokonferenz und die Typen sehen aus, wie als wenn sie bei Farscape vorher noch so Geierwesen gewesen wären. Die haben mich total erinnert. Erinnerst du dich noch dran? Wir haben diese Geierfolge gehabt.
Sie wirken auf jeden Fall auch wieder sehr sperrig, ein sehr großen Korpus irgendwie und dann sehr gewandelt. Sie haben auch ein bisschen so ein bisschen Sensenmann-Vibe haben sie auch dabei.
Ja, oder auch hier die Macht der Paragraphen aus TNG, der Typ, der da in diesem Glasding gesessen hat. Auf jeden Fall sagen die hier, ihr müsst ihn uns ausliefern, weil, der Minister sagt ja, die wollen, warum die sich zurückgezogen haben, ist, die wollen ihn leben, weil die wissen wollen, was er weiß, was er nun wirklich auch noch weiß, obwohl er sagt ja, er ist ein Handlanger, aber die wollen wissen, was er geredet.
Handlanger.
Ja, ich weiß. Er ist die Rechte, er ist ihre Nummer eins. Nein, aber die wollen wissen, was er erzählt, weil offensichtlich ist er bekannt als Quatschekatze.
Ich möchte an dieser Stelle noch meine Terminator-Referenz unterbringen. Ich habe mir hier noch in meinen Notizen aufgeschrieben, talk to the hand.
Ja, genau.
Das wollte ich einfach noch reinbringen. Ich weiß, es sind nur die Handlanger der Hand, aber ich wollte also es noch untergebracht haben.
Die sagen, ihr könnt hier passieren, aber wir wollen, dass ihr ihn uns ausliefert und jetzt keine dummen Tricks, sonst werden wir euch vernichten. Und ihr braucht ja, auch die genau. Sache mit hier, wenn ihr ihn uns mit einer technischen großen Einrichtung schickt, einer großen Maschine, dann werden wir euch töten. Ne? Und wir fallen nicht zweimal auf denselben Trick rein. Da wird es im Prinzip schon gesagt halt. Ne? Und dann ist
Challenge
ja
Mattel
sagt, Moment, das ist eigentlich auch so eine geile Lösung. Mattel holt sich ein bisschen Rat von Dulan noch so ein bisschen, der ihm so ganz kryptisch sagt, mach's doch einfach. Also das, was, ich muss ganz ehrlich sagen, aus das, was Dulan ihm sagt, hätte ich nichts rausschließen können, was ich machen soll.
Nee, tatsächlich nicht.
Also wo er ihm dann sagt, hier, aber da waren wir am Anfang dieses Pilotfilms, Mattel, ne, waren wir in einer anderen Situation, da hatten wir ganz viele Gegner, jetzt haben wir doch nur einen und, ne, mach's doch einfach. Simple is beautiful. Weißt du, so ein bisschen. Und wie Mattel da diesen Blick hat. Ja. Ja, natürlich. Klar. Wir sehen uns. Sehen wir uns wirklich? Klaro.
Da fällt es mir wie Schuppen aus den Haaren.
Also ich hätte immer noch da gesessen und einfach dumm auf ihn drauf geguckt und gesagt, kannst du mir vielleicht noch einen Hinweis geben, ne?
Weißt du, was ich schön gefunden hätte, wenn er erst so diesen Blick so, ja, natürlich. Ja. Nee, ich hab's immer noch nicht verstanden.
Nee, geil wäre, wenn er diesen Wiki-Move gemacht hat mit Nase reiben und so. Hey, Wiki.
Aber bitte auch mit den fliegenden Sternen.
Dann. Ja. Hey! Ja, auf jeden Fall ist der Plan ja ähnlich. Er sagt ja noch dem Infiltrationstypen hier, wir müssen noch was vorbereiten. Ja, was machen wir denn, Captain? Wir geben ihnen das, was sie wollen. Und dann.
Damit werden sie niemals rechnen.
Das wäre übrigens auch eine gute Lösung gewesen. Ja. Ich habe mich gefragt, warum sie das nicht eigentlich gemacht haben. Also, jetzt mal. Gut, die haben nicht geglaubt, dass sie wirklich gehen lassen. Die hätten sie wahrscheinlich danach zerstört halt. Ich hätte ihnen auch nicht geglaubt. Ne? Und auf jeden Fall geht er dann auf die Brücke, ruft sie und sagt, hier, ihr könnt ihn haben. Wir setzen uns auf eine Linie zu euch. Wir setzen ihn in die Kapsel, die sagen, ja, aber wir wollen mit ihm Funkverbindung haben, wir wollen ihn sehen und so, dass ihr legt uns nicht nochmal rein, ihr kleinen Schweine. Und dann gibt es auch diese Funkverbindung und wir sehen den Minister, wie er auf selber Linie halt zwischen den Raumschiffen auf zum Schiff des Volkes hinfliegt und sagt, ja, sie haben mich gehen lassen, sie sind dumm und feige und wollen sich nicht dem Kampf stellen. Währenddessen muss Mattel sich ein paar Vorwürfe von der Brückencrew anhören, ne? Die sagen, ich habe ja gedacht, du hast dir noch was einfallen lassen, ich bin jetzt enttäuscht. Ne? Bin jetzt enttäuscht halt, ne? Und das Schiff kommt halt an auf dem, ne, und wird geöffnet und dann sehen wir den Minister drin, der den Mund zugeklebt hat und da steht drauf Boom. Und wir sehen dann offensichtlich so kleine Handgranaten, die vor ihm hängen. Ja. Durch das Öffnen der Luke der Stift wird gezogen und es gibt eine große Explosion und auch dieses Raumschiff wird genauso zerstört. Ne? Und Mattel zwirbelt den nicht vorhandenen Bart und sagt, haha, ich habe ihn nämlich reingelegt, indem ich konnte keine Sprengvorrichtung, keine große technische Sprengvorrichtung reinpacken, weil sie das gescannt hätten. Also habe ich 50 kleine Handgranaten reingepackt.
Kann man machen.
Ja, aber wie hast du denn diese Videoverbindung gefaked und so? Und in dem Moment betritt der Minister vermeintlich wieder die Brücke und sagt, ich bin schuld am Tod von Tausenden, also auf dieser Kolonie und auf der Valen. Ich habe es verdient. Und dann wird das Hologramm gelöst und es ist natürlich unser Infiltrationsexperte in dem Holo-Anzug.
Der gute Malcolm, ja.
Ne? Und er sagte, ja, die Sache ist doch einfach so einfach, wenn es einmal funktioniert, vielleicht für uns. Wer geht denn davon aus, dass man dasselbe nochmal versucht?
Ich meine, es ist nicht einfallsreich. Es ist nicht einfallsreich, aber ich finde es wirklich schlau.
Klar, ich finde es auch total schlau.
Das ist tatsächlich auch mal was Neues und es ist etwas, womit ich überhaupt nicht gerechnet hätte.
Ich auch nicht. Und ich musste sehr lachen, als er dann diesen Butch, hier Sundance Kid und so, Vergleich macht mit den Bankräubern, die nicht geschnappt wurden, weil sie hintereinander zweimal dieselbe Bank überfallen haben und keiner geglaubt hatte, dass das irgendwer machen würde halt, ne?
Es ist was dran. Es ist nicht so doof, wie es erstmal klingt.
Ja, richtig. Naja, man springt dann zurück jetzt nach Mimba und da muss man sich dem Grauen Rat nochmal stellen und man ist jetzt deutlich wohlwollender Mattel gegenüber und sagt auch sowas wie, ja, es war sehr clever, was du gemacht hast, hätten wir dir vielleicht das Kommando über die Valen geben sollen und er sagt, nein, Tania hat das großartig gemacht, er hat sich geopfert und so und das war total heldenhaft von ihm. Da fällt er so ein bisschen, ich glaube, er will ihm da auch nicht. Das war schon okay.
Ja.
War schon okay. Ihr könnt doch auch in die Rettungskapsel. Nein, nein, wir bleiben hier. Aber ihr könntet, nein. Was hat der Captain gerade gesagt? Keine Ahnung, alles gut. Ramp-Kommando. Wir sterben für den einen. Was hat er gerade gesagt? Ich hab eine Frau kennengelernt. Im Hintergrund hörst du das gerade, weißt du so. Dann, nein, auf jeden Fall wird ihm dann halt gesagt, dass er, ne, das war total clever und gut und er hat die Mission quasi noch gerettet und Jakar kommt auch noch dazu. dazu, der, für den ja wirklich immer noch keine Türen gelten, und der sagt dann auch noch goldene Sätze mit, man soll aus seinen Fehlern lernen und das macht uns so besonders im Universum und wir können nicht alles wissen, wir können nur aus den Fehlern, die wir gemacht haben, lernen.
Ja, es ist alles so ein bisschen salbungsvoll hier am Ende, dass Shikar dann nochmal ein paar Worte verliert, ist ganz schön, ja.
Genau, genau. Man bekommt dann, dann gibt es noch so ein bisschen, man bereitet sich jetzt auf die Serie vor. Ja, unglaublich in Hoffnung.
Ja, ich bereite mich auch auf die Serie vor. Wann kommt die
denn? Ja, ich auch. Ja, da muss ich dir nachher noch was zu sagen. Ne? Der gute Martell sagt, er behält das Schiff und jetzt hat er sich auch mit dem Schiff total angefreundet und ist auch total cool damit. Er hat die Crew, die er will, die Leandra. Er hat sich jetzt an sie gewöhnt und so. Und man hat ja auch schon einen neuen Auftrag, den Transport von Jakar. Aber ich fand das sehr witzig und ein bisschen interessant, dass er noch gesagt hat, übrigens die Kontakte mit der Geistercrew, die scheinen im Moment ganz zufrieden zu sein. Also offensichtlich wäre das ein Element in der Serie gewesen. Dass
offensichtlich,
die so dass sie so die Geistercrew noch irgendwie so als Backup haben, weißt du?
Ich weiß noch nicht, wie viel das halt noch gebracht hätte, ne? Also
ja, aber
klar, vielleicht kann man die irgendwie als Element noch einbauen, dass die sich irgendwie nützlich machen, aber ich glaube, das Wissen, was die beisteuern konnten, das ist hier jetzt irgendwo auch ausgereizt, oder?
Ja, irgendwie schon, aber es wäre da irgendwas gekommen, sonst. Also es ist offensichtlich nicht so, dass das als Vision von Dulan abgetan wird, sondern tatsächlich als echtes, da ist halt irgendwie die alte Crew ist auch noch da, die muss nicht mehr bezahlt werden, aber ist trotzdem noch als Geister, also weil es explizit erwähnt wird halt, ne?
Ja, sie sind noch, ja real da, weil woher hätte er sonst das Passwort gehabt?
Weil Intilsar wahrscheinlich bei denen das Standardpasswort ist. Nein, jetzt mal ohne Witz.
Das ist das Minbari-Passwort 123.
Das ist bei denen das Wort für Passwort. Wie heißt denn bei dir das Intilsar? Intilsar. Weißt du, nein, jetzt mal ehrlich, das wird doch bei denen das Standardpasswort sein, oder? Ich meine, die decken immer, aber wenn die bei irgendwas bleiben, dann sind es doch ihre Sachen. Ich meine, die decken immer noch für den alten Valen mit. Weißt du? Also, überleg mal. Wir waschen für ihn ab, wir decken für ihn.
Und wir waschen für den einen, wir kochen für den einen.
Ja, auf jeden Fall sagt er, er ist halt cool mit dem Schiff, mit der Crew und hat jetzt diesen Auftrag, Jakar zu transportieren zu einer Raumstation im Epsilon-Sektor.
Oh, welche mag das denn sein?
Und da kommt tatsächlich was, Jakar bedankt sich dann nochmal, die sind dann auf der Brücke alle sitzen nochmal zusammen und Jakar sagt, mein Weg ist der, euer Weg ist ein anderer, ihr werdet noch richtig spannende Abenteuer erleben. Aber dann sagt er etwas, was mich zumindest, da brauche ich jetzt deine Hilfe. In der deutschen Synchronisation sagt er war mit einer alten Freundin unterwegs. Das war Lüther offensichtlich. Und in der deutschen Synchro sagt er, die ist gestorben. Sagt er das im Original auch?
Ich glaube, im Original sagt er nur, she's gone.
Ja, aber das ist doch nicht automatisch, also gestorben ist doch eindeutiger als she's gone, oder?
Ja, gone wird halt schon für, wenn man nicht direkt aussprechen will, jemand ist gestorben, dann sagst du ja auch, er ist gegangen. Das machst du auch im Englischen auf jeden Fall. Ja, man hat sich in der deutschen Synchronisation die Freiheit gemacht und hat da gesagt, Nägel mit Köppen, die ist tot.
Ja, aber im Prinzip ist auf Deutsch auf jeden Fall ist damit Kanon, dass sie tot ist. Ja. Im Original ist es ein bisschen offen halt.
Es ist ein bisschen schwammiger ausgedrückt, auf jeden Fall.
Ja. Ist eher so wie Ford halt, sie ist nicht mehr da halt. Ja. Ne?
Ich fand's auch krass, also ich hab's auch zuerst auf Deutsch geguckt und hab dann auch so gedacht, so, oh, die ist tot, gut.
Auch so in so, ohne den Namen zu nennen.
Ja, einfach mal so den, ne? In einem Nebensatz, ohne ihren Namen zu nennen, haben wir die gute Lüther für tot erklärt. Passt zum Umgang mit der Figur.
Ja, und apropos Namen, Dropping. Am Anfang sagt ja übrigens, das haben wir ganz ein bisschen vergessen, bei Jakar, als er beim Grauen Rat das erste Mal vorspricht, sagt er, er hat übrigens mit auch jemandem gesprochen, der auch so ähnlich ist wie Martell, störrisch, eigensinnig und so. Und was aus diesem Typen geworden ist, der Chef der Interstellaren Allianz. Ich habe mit Präsident Sheridan habe ich gesprochen und der findet das ganz gut, wenn der die Mission macht. Das ist ja auch noch so eins. Ja,
das fand ich schön. Das fand ich auf jeden Fall eleganter als jetzt so dieses, Lüther, die ist tot.
Ja, das ist, auf jeden Fall nähern
die,
sie
diese
sich
Dings, halt, die ist tot, wie hieß die eigentlich noch?
Aber vergessen. Nicht mal den Namen sagen. Aber vielleicht ist er auch nach Lüther noch mit einer anderen gereist und meinte die, weißt du?
Ich möchte jetzt die Abenteuer von Jakar auf seinen Reisen mit wechselnden Companions sehen, weißt du, so Doctor Who mäßig. Jakar stolpert einfach in irgendwelche Abenteuer.
Ich würde das sehr gerne sehen im Vergleich zu anderen Sachen im Moment aus dem Fandom.
Ja.
Weißt du?
Ja,
ne?
Ja,
auf jeden Fall nähert man sich der Station und er lädt ja auch die Crew ein, auf die Station ihn zu begleiten. Martell sagt, er war noch nicht auf der Station, aber jetzt müssten sie erstmal zurückfliegen. Aber irgendwann würde er gern mal die Station besuchen. Und Jakar sagt dann, ja, machen Sie das unbedingt, das ist ein spannender Ort. Der hat seine Tiefen, der hat seine Höhen und dann macht er einfach so, das ist ja der letzte Auftritt von Katsulas im Prinzip. Prinzip in Babylon 5 halt, ne? Gut, so. Und denken Sie immer dran, viele sind auf Babylon 5 nicht das, was sie vorgeben zu sein. Ach, wissen Sie was? Wenn ich nochmal drüber nachdenke, niemand ist das, was er vorgibt zu sein. Und das ist so einfach auch mit der Musik untermalt und so. Und das ist einfach, ihn da nochmal so zu sehen, wie er da in im Shot steht. Das, also mir ging da das Herz auf, wo er nochmal so ein Satz einfach, was halt aus der Serie ist, was da auch gedroppt wurde von ihm. Das fand ich so schön. Und auch dann der Kameraflug, wir hören das Babylon 5, Sam, und die Kamera geht ja von der Leandra weg und der letzte Shot ist die Station zu sehen.
Ja, das fand ich schön.
Ja.
Also es biedert sich natürlich ein bisschen an, aber ich fand es schön, nochmal die Station zu sehen und diesen Kameraschwenk. Das hat mich mit einem wohligen Gefühl aus diesem Pilotfilm entlassen.
Du hast recht, es ist ein bisschen vielleicht anbiederisch, aber ich fand, ich hätte es auch da gemacht an der Stelle. Und es ist irgendwie, es gibt einem so ein wohliges Gefühl, diese Station da nochmal zu sehen. Und das Sam ist in der Version einfach auch sehr schön, muss man tatsächlich sagen.
Genau.
Tja, ich glaube, dann können wir eigentlich schon in den Bereich der Bewertungen kommen, ne?
Ich denke auch. Ich glaube, wir haben es dann alles abgehandelt soweit.
Ja, glaube ich auch. Dann können wir jetzt nochmal, dann hören wir jetzt nochmal eine Person, die wir auch schon lange schmerzlich vermisst haben, den guten Virkotto.
Sehen Sie, wir Centauri haben 6 und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, dann kommt 2 und wenn man 5 erreicht hat, dann...
schon gut, ich habe verstanden, alles klar.
Ja, Alex, wie viel Penisse zückst du?
Ja, also vielleicht nochmal, ich glaube, wir haben alles schon gesagt. Also ich hab erwähnt, dass ich den Humor stellenweise großartig finde. Ich fand das ganz gut, dass man sich an vielen Stellen nicht selbst zu ernst genommen hat. Der gute Turk war ein netter Humorfaktor. Ich fand durchaus das Zusammenspiel von einigen Charakteren gut. Mir hat J.K. gut gefallen, der immer so mit einem Schalk im Nacken und mit einem Augenzwinkern durchaus den ein oder anderen erinnerungswürdigen Spruch gerissen hat. Mir hat optisch die CGI hier sehr gut gefallen. Das war wieder auf sehr hohem Niveau, nachdem wir von Crusade wirklich ganz anderes gewohnt waren, hat mich das wieder sehr angenehm abgeholt. Und grundsätzlich kann man sagen, also was so ein Pilotfilm, der eine Serie vorbereitet, angeht, würde ich behaupten, diese Serie wäre in so ziemlich allen Belangen besser gewesen als das, was wir mit Crusade bekommen haben. Deswegen schade drum, dass es nicht weitergegangen ist. Auf der anderen Seite, jetzt müssen wir natürlich noch ein paar Abstriche machen. Diese Bedrohung, die da aufgebaut wird, haben wir auch eben schon gesagt. Also dieses jetzt nochmal älter und nochmal böser und nochmal größer und nochmal mächtiger und immer einer mehr wie du. Nee, weiß nicht. Hat nicht funktioniert, hat mich nicht abgeholt. Ich weiß nicht, ob man aus dieser Hand noch irgendwas wirklich Interessantes gemacht hätte, aber so, ich fand es erstmal schnarchig. Und dieses ewige, wir leben für den einen, wir sterben für den anderen oder nee, das weiß nicht. Also diese unterschiedliche Darstellung der Ranger hat mich auch schon ein bisschen angenervt. Und der ganz große Minuspunkt, der Elefant im Raum, ist natürlich dieses Kampfsystem, diese Szenen. Also das hat so ziemlich alles irgendwie nochmal runtergerissen in der Gesamtbewertung für mich. Ich würde fast sagen, ich würde 2 Bewertungen aufmachen. Wenn ich es als alleinstehenden Film bewerten muss, dann würde ich sagen, mit den Abstrichen dabei, dann gebe ich dem 2,5 bis 3 Penisse. Wenn ich berücksichtige, dass es eigentlich ein Pilotfilm ist, dass er eine Serie vorbereiten sollte, dann würde ich da eine ganze Ecke wohlwollender dran gehen und würde sagen, okay, das hat mir Spaß gemacht, das hat mir irgendwie auch Lust auf mehr gemacht. Ich hätte diese Serie gerne gesehen und deswegen würde ich für einen Pilotfilm bin großzügig, ich sage, ich würde 3,5 geben.
Okay. Okay. Ja, ich sehe, du bist niemand, der sich die Bewertung aus der Hand nehmen lässt. Keine Handwitze mehr. Ah. Ja, also ich bin von mir selber sehr überrascht, dass ich das damals nicht gemocht habe, als ich das, und auch immer, ich gehörte immer zu denen, die in den letzten Jahren gesagt haben, oh, Legende Ranger ist total doof, habe ich einmal gesehen, war kacke, habe mit einem Auge gesehen, hat mir nicht gefallen, war alles doof und so. Und unter anderem Grüße an den guten Nerdpunk, der mir die letzten Jahre immer wieder schon gesagt hat, nein, guck das nochmal, das ist wirklich nicht so schlecht, wie die Leute immer tun. Und er hat recht und ich muss sagen, es hat mich sehr, sehr gut unterhalten. Ich habe wirklich Spaß damit gehabt. Ich habe mich echt gefreut, ich habe den gestern noch, glaube ich, das dritte Mal mir nochmal jetzt angesehen, in Vorbereitung hierauf, weil ich wirklich auch Bock drauf hatte, den zu gucken. Er hat mich einfach echt unterhalten. Natürlich, die Negativpunkte habe ich auch ein bisschen die Darstellung von Minbar, aber das ist wirklich nicht so gravierend. Das Kampfsystem ist wirklich unter aller Sau und das mit der Hand könnte ich wirklich viel besser mitleben, wenn er sich das wirklich einfach nur als so eine Lüge rausstellt, weil das wäre wirklich, das ist einfach wirklich, wie du schon gesagt hast, ne, der allererste, nee, das ist nicht gut, aber ansonsten habe ich Spaß, die Charaktere sind ein bisschen zum Teil noch natürlich sehr stereotyp und sehr blass, aber da ist einfach nicht genug Zeit, das anders aufzubauen.
Richtig.
Das ist einfach so. Man hat da jedem vielleicht einen kleinen Moment gegeben, manchen auch nicht so richtig, aber irgendwie konnte jeder schon was sagen und ich konnte mir so mit so Namen wie so Tafik, Firel und so, ich konnte mir so ein paar Namen noch merken tatsächlich und das konnte ich nach, weiß ich nicht, in 4 Staffeln Discovery nicht. Ne? Also, nee, ganz ehrlich. Und das habe ich da, die waren vielleicht ein bisschen blass an einigen Stellen und nicht alle super ausgearbeitet und an einigen Stellen durchaus ein bisschen stereotyp, aber für einen Pilotfilm ist ja auch klar, dass das sich nicht alles in der Pilotfolge entwickeln darf. Ne?
Ja,
da muss noch ein bisschen viel kommen. Ich hätte gerne auch diese Serie gesehen. Ich hätte wirklich gerne diese Serie gesehen, jetzt. Nicht vor ein paar Jahren, aber jetzt hätte ich die gesehen und bin und super traurig. Und wir sind natürlich auch durch Crusade runtergeprügelt worden, muss man natürlich auch sagen.
Ja,
ne?
ja.
Und ich finde das mit diesen 2 Bewertungen, die du gesagt hast, ganz gut. Als alleinstehenden Film hätte ich 3,5 gegeben, tatsächlich.
Okay.
So, weil da einfach, gut, das deutet Teaser zu viel an und erklärt es nicht so richtig. Und das ist einfach klar, das hätte in der Serie kommen müssen. So, als alleinstehenden Film ist er ein bisschen schwächer, aber absolut unterhaltsam. Aber als Pilotfilm muss ich sagen, gebe ich dem wirklich 4,5 Penisse.
Oh, okay.
Mir hat der wirklich gefallen. Ich habe echt Spaß gehabt. Ich habe erst gedacht, Mattel werde ich nicht abkönnen. Das ist so der 0815-Schönling und so. Aber der hat tatsächlich auch seine Momente. Es passiert vieles, wo wir in dieser Besprechung gesagt haben, das war total clever, dass die das so und so gemacht haben. Weil wir, da frage ich mich, sind wir mittlerweile so viel Dummes genug gewohnt in aktuellen Sachen? Mhm. Und sind solche, und ich fand die Idee, dieselbe Sache nochmal zu machen, weil man einfach, und es war schlüssig, es war plausibel, es war unterhaltsam. Ich hatte Spaß. Ich finde es super, dass Türk wirklich schwere Sachen heben kann. Ne? Und das deshalb wirklich, also ist meine Bewertung 4,5 Penisse. Und ich habe ernsthaft überlegt, sogar 5 zu geben. Aber dann dachte ich mir, komm, nee, ganz ein bisschen, na, vielleicht da hat mich das Waffensystem dann doch zu fertig.
Ja.
Das hat mich echt gekillt.
Also
das Waffensystem, ey.
Ich glaube, ohne das Waffensystem wäre ich da ähnlich wie du gelandet. Da wäre ich, glaube ich, auch locker bei den 4 gelandet. Aber ich glaube, also seien wir mal ehrlich, wenn wir es jetzt mit Babylon 5 Staffel 4 oder so vergleichen, wo wir da 5 und 6 Penisse für vergeben haben, in der Liga spielt es auch unter allem, was ich ihm zurechne, dafür, dass es ein Pilotfilm ist, nicht.
Ich finde einfach, es hat mich einfach gut unterhalten.
Ja, das ist richtig.
Es hat mich wirklich gut unterhalten, ich habe Spaß gehabt und ich habe seitdem wieder Bock, Babylon 5 zu rewatchen tatsächlich. Mhm. Seit ich das jetzt wieder gesagt habe, allein schon wegen Jakar. Habe ich, und der alleine ist für mich schon 4 Penisse wert.
Ja.
Der Mann. Ne? Und das war sein letzter Auftritt. Er ist ja, ich glaube, 3-4 Jahre später gestorben. Und Andreas Katsoulas ist so großartig. Und deshalb, ich bleibe bei 4,5 Penissen.
Sei dir
und hätte es nicht gedacht, dass ich mit Legenden der Ranger, den deutschen Text, dass ich dann doch so einen versöhnlichen, und ich ehrlich gesagt, ich freue mich, dass er mir so gut gefällt. Da freue ich mich.
Ist doch auch schön.
Ja.
Man muss sich auch nicht immer in seinem Hass für etwas ersetzen. Das hat bei Crusade ganz gut funktioniert, aber muss ja auch nicht immer sein.
Ich bin so sauer, ich kann die neue Folge gar nicht mehr abwarten. Nein, da haben wir genug andere Franchises,
bei denen
wir das ausleben können. Ja, ansonsten, Alex, hast du noch was du loswerden möchtest?
Nee, also ich muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich jetzt wirklich am Ende dieser Besprechung, ich bin ein bisschen traurig, dass wir...
Ich auch.
Dass es vorbei ist.
Ja, ich auch.
Also sowohl die Besprechung als auch diese potenzielle Serie.
Ja. Ach, in dem Sinne, was nicht vorbei ist, ist dieser Podcast, denn da wird noch das eine oder andere kommen, bis wir das Reboot haben, von dem wir alle ausgehen, dass es hundertprozentig feststeht. Wahrscheinlich, während wir gerade reden, wird gerade der Vertrag unterschrieben. Das ist eine schöne Vorstellung.
Ja.
Das ist eine total schöne Vorstellung. Deshalb, und solange verbleibe ich, Alex, sage vielen lieben Dank für die Besprechung.
Ja, es war mir wie immer ein inneres für den einen Leben und für den einen Sterben.
Genau, denn wir podcasten für den einen und wir irgendwas anderes machen wir auch noch für den einen. Und ihr hört uns bald wieder, wenn es dann wieder heißt, der graue Rat, der deutschsprachige Babylon 5 Podcast. Macht's gut.
Genau, tschüss.
Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de, unter facebook.com/grauerrat und @graurat bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal@der-graue-rad.de. Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 547 8257.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.